Am Anfang war sie für viele nur die Frau von. Genauer gesagt, die Frau vom deutschen Schauspiel-Topstar Uwe Ochsenknecht. Doch spätestens seit ihrer Trennung im Jahr 2009 hat sich Natascha Ochsenknecht selbst einen Platz am Promi-Firmament erobert. Ob nun als Model, Schauspielerin, Designerin, Buchautorin oder Fotografin, die dreifache Mutter ist auf diversen beruflichen Spielfeldern unterwegs. Mal mehr und auch mal etwas weniger erfolgreich. Jetzt läuft auf Sky die zweite Staffel des erfolgreichen Reality-Formats Diese Ochsenknechts an, in der auch Nataschas inzwischen selbst zu Promis gewordene Kinder Cheyenne Savannah, Wilson Gonzalez und Jimmy Blue gewichtige Rollen spielen. Natascha hat mir im Gespräch verraten, was sie an ihren Kindern nervt, was ihr Ex-Mann Uwe zu Diese Ochsenknechts sagt und warum es ihr so wichtig ist, auch mit Ende 50 noch viele Träume zu haben. Wir sprechen über den Respekt vor dem Älterwerden, die Vergänglichkeit der Schönheit, MeToo-Momente, ihre Eltern, die gerne gegen den Strom geschwommen sind und ihre kleine Kaffeemaschine, die sie auf Reisen oft mit dabei hat. Wenn du wissen möchtest, warum Natascha Ochsenknecht lieber unterschätzt als überschätzt wird und wie sie durch ihre vielen schweren gesundheitlichen Schicksalsschläge zu einer Kämpferin wurde, die selbst aus Tiefpunkten noch etwas Positives für ihr Leben ziehen kann, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Natascha Ochsenknecht.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Hallo liebe Natascha, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo, ich freue mich.
Und ich bin schwer begeistert, liebe Natascha, dass du heute so lieb warst und mich in deinen heiligen Hallen empfängst. Wir sitzen hier in Nataschas Wohnung in Berlin. Ich war vom ersten Augenblick total geflasht. Eine wunderschöne Wohnung, mehr sage ich nicht. Aber es ist ein ganz großes Kompliment an mich, dass du mich heute hier empfängst. Also vielen lieben Dank dafür.
Ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Und das wird dich dann zeigen, ob sich das auch gelohnt hat, dass ich dich hier reingelassen habe.
Ich wollte nämlich sagen, also bist du eine Frau, die offen ist und auch Menschen vertraut? Weil du hättest ja auch sagen können, nee, geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Da kann der letzte Honk kommen, der letzte Unsympath. Also magst du das, auch mal einen risky Moment einzugehen oder hast du dich vorher über mich informiert?
Also tatsächlich hat uns ja eine sehr nette Person miteinander bekannt gemacht. Lieber Alex, ich vertraue dir und der Typ ist wirklich okay, wie du gesagt hast. Ja, okay, sein Parfüm ist nicht so gut, hast du mir auch gesagt.
Komm mal, jetzt geht's schon los. Drei Minuten und
ja, genau. Bam. Nein, also nee, du bist natürlich mir bestens empfohlen worden. Ganz liebevoll vorgestellt
insofern,
und so weiter. Und außerdem habe ich dich gleich in den Arm genommen. Ich habe dich gleich in den Arm genommen. Das mache ich auch nicht mit jedem. Von daher habe ich Alex vertraut.
Insofern ein besserer Start wäre gar nicht möglich gewesen. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Heute Morgen bin ich aufgestanden um 6.35 Uhr.
Das ist deine Standardzeit oder sehr früh?
Das ist meine Zeit, wenn ich einen frühen Termin habe. Ne? Aber normalerweise, wenn ich jetzt frei hätte, würde ich sowieso um 7 Uhr aufwachen, würde mir einen Kaffee machen, würde meine ersten E-Mails durchgehen, ein paar Sachen schreiben, machen, tun. Und dann, wenn ich dann noch Zeit hätte, würde ich noch mal eine Stunde weiter schlafen. Ich mag das. Und ansonsten, je nach Drehtag oder Termin, stehe ich dann unterschiedlich auf. Aber eigentlich im Moment, das habe ich schon seit jetzt, glaube ich, einem Jahr, wache ich immer um 7 Uhr auf und mache mir einen Kaffee. Ich finde es total schön, wenn es dann auch im Winter noch dunkel ist.
Ach, das findest du schön. Witzig. Ich könnte mich ja sofort dann wieder umdrehen und sagen,
ich mag das. Ich mache auch im Schlafzimmer mache ich so einen kleinen Schlitz von meinem Vorhang auf und dann höre ich ja immer die Möwen. Oh, und das finde ich, dann bilde ich mir immer ein, ich bin auf dem Schiff oder ich bin irgendwo im Urlaub.
Die Möwen retten mich. Also du machst das hier schön.
Ja,
toll. Wirklich. Und wie viele Stunden brauchst du, um richtig fit zu sein? Weil das kennen wir ja alle. Es gibt so die Minimumzahl, es gibt die Standardzahl und es gibt die perfekte Wohlfühlzahl an Stunden, wo man sagt, ja, ich fühle mich ausgeruht, frisch. Einige sind nie ausgeruht und frisch, habe ich mal gehört, die sind immer müde.
Also tatsächlich, wenn ich frei habe oder so, dann gucke ich auch mal länger meine Serien oder irgendwas. Ne? Okay. Und dann kann er schon mal bis 1-2 gehen oder so. Aber tatsächlich, wenn ich wach bin, bin ich wach. Ich habe auch nicht schlechte Laune. Und ja, ich trinke meinen Kaffee und bin auch relativ schnell fertig im Bad. Also duschen, anziehen, ein bisschen schminken, wenn ich was vorhab oder so, halbe Stunde, 40 Minuten, ratzfatz geht das.
Also du brauchst nicht so lange, um in die Gänge zu kommen?
Nee, brauche ich nicht. Also wenn ich meinen Kaffee trinke, ich mag das also tatsächlich auch, wenn ich drehe oder arbeite oder irgendwas mache, stelle ich mir immer so den Wecker 20 Minuten früher, weil ich das einfach genieße, im Bett meinen Kaffee zu trinken. Das konnte ich früher nicht mit den Kindern und ich mag in Ruhe meinen Kaffee zu trinken. Das ist für mich richtig schön. Dieser Start in diesen Tag, das liebe ich einfach.
Also ein Morgenritual.
Mein Kaffee im Bett und wenn ich unterwegs bin und ich weiß, das Hotel hat keine Kaffee, Kaffeemaschine, habe ich sogar eine Kaffeemaschine dabei.
Du hast eine Mini-Kaffeemaschine dabei?
Die steht da hinten in der Ecke. Ich habe da einen Reisig, ach, also einen Koffer für.
Die ist ja geil. Also so die hast kleine. Du wirklich dann für alle
ja,
Fälle?
Ja, ich habe einen Koffer.
Sehr geil.
Und einen Nespresso-Koffer. Ich mache mal eben Werbung. Habe ich aber selber
das
gekauft.
Lassen wir, das teilen wir uns dann, die Werbeeinnahmen.
Ja, aber ich habe keine Werbeeinnahmen. Habe ich selber gekauft. Und der ist super. So ein kleiner Schalenkoffer und den nehme ich dann mit. Ja.
Okay. Was ist für dich die wichtigste Mahlzeit des Tages? Also gibt es eine Mahlzeit, auf die du nicht verzichten kannst? Weil ich glaube, wir alle kennen das. Manchmal ist, wenn viel Stress ist, dann muss man auch mal Frühstück ausfallen lassen oder man isst stundenlang nichts. Aber gibt es eine Mahlzeit, die du besonders liebst, besonders zelebrierst?
Jetzt kommt die Oma durch. Du weißt ja, ich bin Oma. Ich liebe Kaffee und Kuchen. Ich mag das, nachmittags zu sagen, ich trinke jetzt meinen Kaffee und mein Stück Kuchen. Ich bin richtig oldschool. Und alle, die zu mir kommen, die feiern das total, weil die das gar nicht kennen. Und ich kenne das von meiner Oma, ich kenne das von meiner Mama. Und meine Mama kommt morgen. Ich werde also morgen oder heute Abend noch einen Kuchen backen. Und dann trinken wir Kaffee und Kuchen.
Also
ich liebe das einfach. Kaffee und Kuchen, oh, da geht mir das Herz auf.
Ich bin eine Tortenfee.
Wenn
wir Weihnachts-Adventskaffee bei uns machen, dann mache ich immer meistens 3 Torten, mehrstöckig. Also da können
ja,
wir
ich mache das auch. Ich mache auch so Dinge.
Und das finden dann immer alle ganz beeindruckt. Und boah, und die hast du selbst gemacht. Das ist ja Martha Stewart. Und wie hast du das dekoriert? Ich so, ja,
ja
das,
geil, ne? Ich liebe das.
Richtig
ja,
Spaß,
ich backe auch mit Farbe und dem ganzen Pipapo. Klar, manchmal gibt es den schnellen Zitronenkuchen. aber dafür ist dann die Sahne wieder blau. Weißt du, was ich meine?
Ich kenne das alles. Wobei, ich muss sagen, bei dem Promi-Backen könnte ich nicht mitmachen. Hast du da eigentlich mal mitgemacht?
Ja, habe ich mitgemacht.
Hast du gewonnen?
Ich weiß, nee, es ist tatsächlich so
das
gewesen.
Ist hardcore, oder? Was sie da
ich hatte
fordern.
Das eigentlich abgesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte keine Vorbereitung. Ich war damals, das ist schon ein paar, also ich war, erste Promi-Backen habe ich gemacht. Ich war in Dubai mit meinen Kindern und habe gesagt, nee, ich komme zurück und müsste einen Tag später eigentlich sofort anfangen und ich kann ja gar nicht trainieren und bla bla.
Ich wollte sagen, man muss ja auch, das ist wie mit Klavierspielen,
ja, du,
wie mit
pass
ab,
auf.
Man muss
ja, ja, pass auf. Aber dann bin ich in Dubai. Und dann sind Leute weggebrochen, kannst du nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, dann springe ich halt ins kalte Wasser. Ich konnte mich null vorbereiten. Ich bin zurückgekommen von wirklich 52 Grad und das war noch in einem Zelt und ich bin dann auch richtig krank geworden, wirklich schlimm, Halsentzündung und weil ich hatte einen Temperaturunterschied. Das war so, glaube ich, ich war dann 11 Grad oder so in diesem Zeit gezogen und normalerweise darfst du ja nicht mal eben, ne, wir haben normalerweise hast du ja für 2 Tage die gleichen Klamotten an. Ich durfte dann ein Tuch ummachen um den Hals, weil ich konnte schon nicht mehr reden und ich bin, glaube ich, die 3. oder 4. gewesen, die rausgeflogen. Die anderen habe ich dann gehört, in der Patisserie 2 Wochen trainiert, bei der Konditorei deswegen, trainiert.
Aber
ey,
interessant.
Und ich bin der Sprung ins kalte Wasser, weißt du?
Coole Insider-Infos, weil ich denke immer, das ist doch Quatsch, da müssen die doch vorher auch ein bisschen trainiert
nein,
haben, weil
sind,
das ist doch
sind,
nicht
die,
Hobby.
Die,
das
nein,
ist doch,
die haben ja. Unterricht genommen. Und ich kam dann dahin mit meinem Kuchen hier, Kuchen da und bin eingesprungen. Ich konnte mich ja gar nicht wirklich vorbereiten. Was kann ich denn machen, ne? Und die haben richtig hart trainiert und ich habe noch nie so kranken Ehrgeiz
das
gesehen.
Das ist ja fies. So.
Es gab zwei, also eine Person war dabei, die war so krank ehrgeizig, wo ich dachte, Moment mal, das ist ja auch just for fun hier. Es soll ja auch Spaß machen.
Eben, das soll ja
aber
Spaß
das
machen.
War, nee, das war, also, also mir hat es super Spaß gemacht, aber das fand ich übertrieben. Habe ich jetzt nicht gewonnen. Ist aber auch egal.
Anyway, aber immerhin, also, du bist eine backaffine Frau, die das liebt und auch mal was zu machen. Das finde ich
richtig.
Wunderbar, weil nochmal, da sind wir Partner in Crime. Ich liebe das auch. Diese Ochsenknechts war mit der ersten Staffel für Sky ein Riesenerfolg. Es war eine der erfolgreichsten Serien im Entertainment-Portfolio und hielt sich das gesamte Jahr 2022 nach der Premiere in den Top 10. Also das ist wirklich mega.
Geil, oder?
Jetzt startet die 2. Staffel.
Ja.
Wann und wie ist die Idee entstanden? Aus dir, deinen Kids, auch der Mutti, also so eine Art deutsche Kardashian-Serie zu machen, eine Reality-Soap.
Das ist natürlich hohe, wie heißt das, hohe Dings, Balken draufgelegt, wie heißt
ja,
nochmal hohe?
Oder Lorbeeren oder was man immer sagt. Nein, aber das
also
ist ja ist schon ne, ein Erfolg.
Ist eine
Hausnummer,
und ja. Also tatsächlich ist es so, dass die erste Anfrage kam schon zu Zeiten der wilden Kerle. Das war damals die Osbournes, sind dann
also das
gestartet.
Ist dann ja schon 2000, wann war das? 2000?
20 Jahre so.
Ja.
Ja. Also da kam schon die Anfrage, das war auch schon mit Verhandlungen und es war eigentlich, da fehlte nur noch die Unterschrift, also da war Shay noch gar nicht auf der Welt. Aber das hat sich dann doch zerschlagen, weil das, letztendlich habe ich das auch nicht entschieden, das hat jemand, also ich war immer verheiratet.
Ich wollte
also
sagen,
das wurde dann
ne,
abgesagt.
Ja.
Ja, das war dann wirklich so last minute, weil.
Aber es wurde drüber, also man hat drüber nachgedacht. Es war
ja,
konkret.
Ja, das war damals die Osbournes. Die wollten das, also die wollten uns als erste Familie haben in Deutschland. Die Osbournes im Ausland, die Ochsenknechts in Deutschland.
Aber ist ja
und
auch
dann,
ein Kompliment,
ab da kam eigentlich jedes Jahr immer diese Anfrage. Uwe hat immer viel gedreht und ging sich nicht aus eben. Auf alle Fälle immer abgelehnt. Dann ist Shane auf die Welt, kommt wieder abgesagt. Dann habe ich mich getrennt, kam wieder Anfragen. Also es kam jedes Jahr bestimmt 2, 3 Anfragen. Immer wieder, man hat es immer wieder probiert. Ich habe gesagt, ja, mal gucken irgendwann. Und Cheyenne war natürlich dann auch ein junges Mädel. Und dann habe ich auch gemerkt, so, nee, da ist sie zu jung, das bringt es jetzt nicht, die muss ich erstmal finden, die ist ja dann auch ins Ausland gegangen. Und es war dann tatsächlich so, dass wir, wie gesagt, ich hatte dann eine konkrete Sache noch, das war so 3 Jahre bevor jetzt das hier war. Da habe ich auch gedacht, okay, höre ich mir, aber dann dachte ich mir so, nee, die wollten zu viel faken und das ist nicht unser, das sind wir nicht. Und ja, dann war Corona und dann war ich ja sehr krank, mich hat sehr komplett zerlegt, habe ich viel Fernsehen geguckt und habe auch mal so da geschaut und mal da und dann dachte ich mir so, und dann haben immer wieder, und parallel hat immer wieder Leute geschrieben, warum habt ihr keine eigene Show? Warum? Dann habe ich gesagt, ja, passt nicht und so. Und in dem Moment, keine Ahnung, habe ich mir überlegt, Moment, es könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein.
So. Und es war der richtige Zeitpunkt,
wie man sieht. Habe ich die Kinder FaceTime gemacht, na, ja. Wie gesagt, war Corona, Lockdown,
ja, ja.
FaceTime, habe ich Kids, was haltet ihr davon? Wie findet ihr die Idee? Aber es muss authentisch sein, echt und kein Fake.
Wie es ja und wirklich viel muss, der Fall ist.
Wir müssen begleitet werden, so wie wir leben und nichts anderes. Also keine Stories. Oh, machen wir nee, das.
Da wird dann noch so ein gescripted Reality und da wird da irgendwas inszeniert.
Genau.
Ne?
Genau. Das, also mit meiner Mutter habe ich das gar nicht besprochen, weil so, ne, was soll ich da besprechen? So, was willst du machen?
Was ist das? Reality Soap?
Ja, und tatsächlich hatten ja Cheyenne und Jimmy hatten ja Masterchef gekocht. Also mitgemacht bei Sky. Und der Christian hat damals dann auch zu dem Bin gesagt, unserem Agenten, Mensch, wenn mir irgendwie was ist, sag doch mal Bescheid. Und dann habe ich halt mit Bin telefoniert, habe die gesagt, pass auf, die Kids hätten Bock, so wie sieht's aus. Und dann, das war am Wochenende, dann sagt er, du, ich rufe Montag gleich an beim Christian. Und dann war das tatsächlich auch noch der richtige Moment, weil er kam gerade aus einer Sitzung und da war wohl eben Kardashians sind nicht mehr dabei und die sind auf der Suche nach einem neuen Format. Und dann ging das ratzfatz. Also es sollte so sein. Es sollte tatsächlich so sein. Kriege ich immer noch Gänsehaut, weil es war so, der kam da raus und sagt, ey, wir sind gerade, haben gerade gesagt, wir brauchen was Neues.
Aber du hast gesagt, natürlich hast du die Kids erstmal per Skype zusammen telefoniert, du hast dich mit denen kurzgeschlossen. War da ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig? Gab es einige, die sofort Feuer und Flamme waren und dann vielleicht einer deiner Sprösslinge, der meinte, ach Mutti, nee, also ehrlich gesagt, so richtig Bock habe ich da drauf nicht oder waren die alle irgendwie ganz
fein? Also die waren damit? Alle dabei, also haben alle gesagt, ja, Wilson hat gesagt, ja, er dreht ja, muss mal gucken, ne? Er will jetzt nicht, dass das so rüberkommt, so, dass er kein Schauspieler ist. Mal habe ich gesagt, nein, Wilson, aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man dich dann beim Drehen begleiten kann. Das war, der war eher so ein bisschen
was
so
ja, jetzt der Fall vorsichtig. Ist in der zweiten Staffel,
genau.
Ne? Jetzt war das Boot.
Und tatsächlich ist es so, bei Wilson ist jetzt so mittlerweile so Feuer und Flamme, weil man hat ja Wilson immer so gesehen, oh ja, ne, so und mal gucken, der Wilson, ja, der lacht ja so selten und so. Und auf einmal hat man den Wilson ganz anders gesehen und hat ja viele Freunde aus der Theater und Kino und Film und so weiter. Und der wurde so oft angesprochen, ey Wilson, Mann, das ist so geil, boah, wie, der ist, du bist so witzig und wie du redest, so trockener Humor, so kennen wir dich. Und der Wilson wurde so gefeiert, auch von Leuten, wo er nie mit gerechnet hat, weil er dachte, oh, die sind skeptisch. Ne? Und eure Serie ist so geil. Dass der so happy damit geworden ist, das freut mich total, weil cool. Er war derjenige, ja, ich habe Angst mit der Schauspielerei.
Also er war so ein bisschen der Zaunerer, höre ich raus. Ne?
Also ja, so er hatte Angst, dass man ihn so als Schauspieler verkennt. Und jetzt ist so, ja, und dann da und da Boot drehen und das und so. Und cool. Er guckt auch, wenn er mit seiner Musik unterwegs ist. Und das hat ihm total positiven Schub mitgegeben, ja.
Nun kannst du nicht in die Zukunft blicken, aber ich nehme jetzt mal an, auch die zweite Staffel wird ein Erfolg werden. Ist denn da noch Potenzial? Seht ihr alle Potenzial, dass es auch noch eine dritte, vierte Staffel war? Ich sag nur die Osbournes, Kardashians, ja, die haben ja, glaube ich, 20, 30 Staffeln.
Ja, also, ne, das wäre dann schön für mich, ne, da bin ich dann 80.
Never say never, aber das ist schon eine Option. Also das
wäre ja, schon toll, das ist, natürlich. Also wenn das ein Erfolg wird, wäre das natürlich großartig, wenn es weitergeht. Das letztendlich hat ja da der Sender auch die Hand drauf.
Klar,
oder so.
Natürlich.
Aber es ist
am
schon
Ende
tatsächlich
immer,
so, aber ich sag dir mal eins, es ist schon tatsächlich so, dass andere Sender immer noch anklopfen. Ey, wollt ihr nicht wechseln? Ne?
Guck mal,
Alex, tut mir leid, ich
unmoralisch
muss das jetzt leider mal kurz erwähnen. Aber ist tatsächlich so. Die versuchen schon, Sky so ein bisschen wegzubeißen. Ist eine
Kannst
Tatsache.
Du mal sehen, ne?
Aber
und wie denn schon mit den dollen Angeboten, ne?
Ja,
und
du weißt ja, wie sie wie beim Fußball stehen im Geldkoffer, ne? Aber wir sind ja total zufrieden, so wie das jetzt ist und sind ein super Team und sind da sehr happy, muss ich sagen.
Die Feedbacks waren super. Ich habe auch mal geguckt, auch bei YouTube ist die erste Staffel zu sehen und da sind eigentlich fast nur tolle Kommentare von wegen so super authentisch und so sympathisch und die Ochsenknechts, ich liebe sie jetzt und die haben sich so in meinem Ansehen nach vorne katapultiert. Gab es denn nach der ersten Staffel auch mal so ein richtig böse Kommentare? Kannst du dich daran erinnern? Oder auch vielleicht auch aus dem Inner Circle, dass einige aus dem Freundeskreis sagten, ja, Natascha, kann man machen, muss man nicht, finde ich jetzt blöd oder war das alles ganz
ähnlich? Nee, also mich persönlich hat da keiner angesprochen.
Ja, gut, trauen sich meistens
nee,
dann nicht.
Nee, das sowieso, aber Freunde auch, also ich habe auch ehrliche Freunde. sonst wären es nicht meine Freunde. Nee, die fanden das alle super. Ey, das ist, ey, genau so haben wir immer. Wir haben doch immer gesagt, bei euch muss man nur eine Kamera an den Tisch stellen. So kann man so die Aussagen, ne? Natürlich gibt es immer Leute, ja, wie kann man so einen Scheiß gucken? Die, erstmal haben die es wahrscheinlich, viele haben es auch nicht geguckt oder viele finden es, oder manche finden es auch scheiße, aber letztendlich zeigt es ja, dass es gut angekommen ist, sonst würden wir nicht die zweite Staffel drehen, ne?
Ja, ja.
Und was Fremde eben so beurteilen, die es nicht gesehen haben oder die eh einen Hals auf irgendjemanden von uns haben, das ist aber ihre Sache.
Ja, ich wollte sagen, also das, es gibt ja immer Leute, die einen ans Bein pinkeln wollen.
Finde ich völlig in Ordnung, aber es gibt ja Leute, die dann auch so unter die Gürtellinie gehen mit ihren Worten, aber das machen die bei vielen Leuten so.
Aber ich glaube, wenn sie bei jemandem auf Granit beißen, dann bei dir, weil du bist so tough und auch davon wegen hier. Du hast erwähnt, es war euch ganz wichtig, dass es nichts Gescriptetes gibt und dass es eben auch nicht künstlich auf Krawall gebürstet wird. Nun hat aber Alexander mir geflüstert, dass es in der zweiten Staffel schon jetzt Natural Krawall gibt, weil nämlich Jimmy Blue eine neue Freundin hat und da gibt es so ein bisschen Beef. Und er meinte, da kann ich die Natascha auch gerne mal zu fragen. Kannst du da so ein bisschen was anteasen? So, also da ist so ein bisschen Rumble in the Jungle oder?
Ja, das ist natürlich so, das hat jetzt speziell mit seiner Freundin jetzt auch nicht wirklich was zu tun, aber er hat ja ein heftiges Jahr hinter sich und ihm ging es auch überhaupt nicht gut. Und ja, in der Familie waren wir natürlich vom Gefühl her, haben wir gesagt, man lass doch mal langsam angehen und nicht so schnell. Ne, du musst dich erstmal von der anderen Geschichte erholen und ein bisschen ruhiger und mal gucken. Und da gab es natürlich dann irgendwie Stress.
Klar, es ist, dann, das, es ist ja auch für ihn Stress.
Aber wir sind ja auch Familie ehrlich, weißt du? Und ich meine, warum sollen wir tun, Herr, super, alles toll? Wenn man das Gefühl hat, oh Mann, ey, Jimmy, mach mal langsam. Die ging es einfach auch nicht gut. Und dann gleich wieder so zack, zack, zack. Und das führt natürlich dann auch zu Diskussionen. Finde ich aber auch absolut menschlich.
Absolut richtig.
Aber
das jetzt
hat mit Laura als Person jetzt nichts
nicht zu tun. Aber jetzt muss ich ganz doof nachfragen, weil ich habe ja nur die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel bislang sehen können. Also das ist dann aber auch die Freundin, die jetzt in der zweiten Staffel gefeatured wird, die Rennfahrer. Ja, ne? Ja, also genau, okay. Genau.
Aber wie gesagt, das hat mit ihr persönlich nichts zu tun, sondern das ist eine Situation, wo wir eben gesagt haben, der ist durch die Hölle für sich gegangen, dem ging es nicht gut und wir möchten aber, dass er wieder dabei ist. Und du weißt doch selber, wenn du aus Beziehungen kommst, wo es schiefgegangen ist, dann brauchst du deine Zeit. Freiwillig 3 Jahre Single, weil ich auch gemerkt habe, ich muss auch mal mich auf mich konzentrieren und mal an mich denken. Und ich habe immer versucht zu retten und machen und tun. Und manchmal gehst du auf dem Zahnfleisch und dann denkst du irgendwie nur, so jetzt bin ich mal dran. Ne? Aber er ist noch jung und sagt vielleicht auch mal, okay, ich gehe jetzt mal 2 Wochen ins Kloster, dass ich mal abtauchen kann, weil ich meinen Kopf frei brauche. Aber ja, so führt das natürlich zu Diskussionen. Ne?
Also als Teaser, ne, wir machen ja auch ein bisschen Werbung für das Format. Also es wird ein wenig Action geben. Ich meine, die erste Staffel war auch schon voller Action. Das ist sehr viel passiert, aber da gibt es jetzt auch mal ein bisschen Knirschen im Familiengetriebe. Genau. Also freut euch auf spannende Streitigkeiten.
Freut euch drauf.
Spannend ist böse.
Sehr, sehr lustig.
Was meinst du, Natascha, woher kommt es, dass es bis heute diese ungebremste Begeisterung für Reality-TV-Formate gibt? Das ist ja nicht ein Strohfeuer gewesen. Es ist jetzt seit über 20 Jahren ein Riesenthema und es scheint auch immer mehr Formate zu geben. Kannst du das zusammenfassen, wie du das empfindest, warum die Menschen das so fasziniert, warum die das so gerne schauen?
Naja, also viele Leute denken ja auch, wow, die sind im Fernsehen und ich will, wie leben die, was essen die, so, ne? Also
was für normale Probleme haben die, ne? Die sind ja nicht nur auf dem roten Teppich.
Leider eine verschwommene Wahrnehmung. Also tatsächlich mal, wenn ich eine Fragerunde mache auf Instagram, dann heißt es auch, ja, du hast ja sicher, du hast ja eine Putzfrau, ne? Und du hast ja, wer macht das alles, wer geht für dich einkaufen? Und ich so, hä?
Du hast eine Personal Shopping Assistant, eine Assistance und einen persönlichen Sekretär.
Ich meine Hose ist noch nass bis zum Knie. Hat sich voll,
ich wurde auch von einer Zofe, von einer männlichen Zofe empfangen. Nein, kleiner Scherz, eben nicht. Also Natascha hat mir selbst die Tür aufgemacht.
Die Leute haben so ein Bild und die wollen mitfiebern, die wollen in die Töpfe sozusagen gucken. Und das finde ich ja selber auch spannend.
Klar,
ne?
Findet also jeder spannend.
Hab ich habe noch nie die Kardashian geguckt, ich habe die noch nie geguckt. Ich habe mal reingeguckt, mir war das zu fake, muss ich ehrlich sagen.
Ist das auch,
fake. Aber klar, es ist spannend, mitzufiebern und zu gucken, was geht da ab. Und ich glaube, es gibt natürlich viele erfolgreiche Reality-Formate jetzt auch, wo Familien begleitet werden. Und da sieht man aber auch, okay, das ist oft für mich, wo ich denke, ja, was für ein Zufall. Aha, alles klar. Also das kann ich nicht mehr ganz ernst nehmen, so was da abgeht.
Ist ja auch bei den Dating-Formaten so, wo man denkt, naja, also das ist jetzt sowas von inszeniert.
Ja, man sieht ja auch
also,
die Gesichter überall verschieden, ne? Ja, also ist ja auch so.
Eben, die tingeln
bei, ja. Und bei uns ist es tatsächlich so. Ich meine, diese anderen Reality-Formate, sagen wir mal jetzt von Familien, die es natürlich gibt, die leben ja alle immer noch unter einem Dach. Oder fast alle. Und bei uns ist es ja so, oder die leben für diese Serien. Und bei uns ist es ja so, meine Kinder haben ja alle einen anderen Beruf oder alle machen was anderes. Wir sind verteilt in anderen Städten. Und da muss natürlich jeder auch mal separat mit dem Kamerateam begleitet werden.
Klar.
Und wir machen ja nicht nur Urlaub zusammen, ne? Hocken den ganzen Tag aufeinander. Und in den anderen Reality-Formaten siehst du halt oft, ne, machen da eine Reise hin und da eine Reise. Mich auf Dauer ermüdet mich das. Und ich finde es viel spannender, wenn man auch mal so einen Einblick bei uns bekommt, was jeder arbeitet, was man tut, wo sie leben oder Shane mit dem Hof oder Jimmy macht seine Weine und Wilson beim Film und ich, wenn ich jetzt nach Mailand gehe, zum Model, für der Modelagentur und so, das ist alles was anderes und ich glaube, da die Zuschauer mit auf diese Reise mitzunehmen, ist vielleicht da nochmal ein bisschen was anderes und spezieller, ne?
Gibt es denn Formate, die du privat gerne guckst? Du hast das ja gesagt, manchmal sitzt du auch abends und binget Serien und wenn du was spannend findest, aber gibt es ein Reality-Format, was du vielleicht auf Netflix gefunden hast, was dich persönlich anfixt oder ist das eher nicht so deins
privat? Nee, also ich bin jetzt eher so der Dschungelgucker und ich gucke dann auch mal echt Temptation Island und Love Island, weil also das ist natürlich, schon, ne? Wo ich dann unfassbar finde. Das ist für mich die absolute psychologische Studie, was ich da betreiben kann.
Du, ist es, ich finde ehrlich gesagt, ich bin ein Fan vom Sommerhaus der Stars.
Das gucke ich natürlich auch.
Es ist natürlich häufig, es ist ja umstritten, weil es da ganz schön viel Knatsch immer gab und das ist natürlich auch teilweise gescriptet. Also aber ich glaube, es ist nicht nur gescriptet, das ist wirklich so diese Energie, da knallt es
auch. Ja,
einfach
natürlich.
Mehr.
Und natürlich tut man auch mal gerne Leute zusammen, wo man weiß, ja, vorher Beef oder so,
da,
ganz logisch.
Das Casting-Team macht da immer gute Arbeit, die wissen immer genau, Arbeit. Was...
Manchmal ist es mir aber auch, wo ich auch denke, muss man mal einschreiten, muss ich auch sagen, in manchen Formaten.
Das stimmt.
Aber sowas gucke ich natürlich, aber das ist jetzt, das gucke ich mal so nebenbei, wenn ich was esse, dann gucke ich mir das mal an. Manchmal muss ich ja umschalten, wenn ich denke, oh, ist mir zu dumm. Aber ansonsten gucke ich ganz andere Serien. So, ich gucke jetzt gerade auf Prime. Seal, die Serie.
Ich verliere den Überblick.
Manchmal diese Hauptdarsteller, weißt du, das sind dann so die Firefighter, denke ich mir so, boah, so eine
die
Granate.
Echten Gerle, ne?
Da könnte ich auch nochmal schwach werden, ne? Mit dem einkaufen gehen und für den was essen kochen, würde ich auch nochmal richtig cool finden.
So echte Gerle, die die Bierflasche mit ihren Chainen aufmachen.
Ja, so welche, genau. Sowas cool. Das ist Seal, ja, genau.
Ehrlich. Du hast erwähnt, dass du Ich bin ein Star, holt mich hier raus, auch gerne guckst und du warst ja selber auch mal Kandidatin vor 5 Jahren, da bist du 7. geworden.
Fünf Jahre? Ist das nicht schon noch länger?
2018 habe ich recherchiert. Ach, ja, dann ist es, ja, guck mal, wir haben ja schon 2023, ne? Das ist so.
2018, ne?
Gibt es noch irgendein Format, das dich auch vielleicht reizen würde? Weil ich glaube, du bist für alles offen. Natürlich machst du deine Hausaufgaben und du baust dir ja gerade auch wirklich, dein Ruf wird ja gerade sogar noch besser durch diese Reality.
War der mal
so,
kaputt,
ne?
Oder was?
Nee, meine ich nicht. Das hast du mich, hast du falsch verstanden. So einfach
ich
generell.
Weiß, noch
ja, ja.
Ich habe schon verstanden. Das ist mein Humor. Der ist ein bisschen unter.
Ja, da muss ich immer aufpassen. Als Promi-Interviewer, da muss man ja ganz vorsichtig sein. Weil
musst du nicht aufpassen.
Das ist gut. Also dann habe ich jetzt deinen Humor verstanden, weil es gibt nämlich dann Leute, die dann, wo ich denke, oh Gott, jetzt habe ich.
Nein, Quatsch. Mein Ruf war doch noch nie, weil also, mein Ruf
war Anna noch nie. Dein Ruf war sowas von in der Tonne und du bist jetzt gerade dabei, dich mal so ein bisschen wieder auf.
Ja, mache ich jetzt jedes Format.
Deswegen musst du jetzt auch
Playboy,
bei mir tingen.
Genau. Deshalb lasse ich dich auch zu mir nach Hause, woanders kommen genau. Die rein. Genau.
Nein, aber gibt es irgendein Format, das du dir jetzt mal vorstellen kannst? Zum Beispiel, ich muss Sommerhaus der Stars,
nee,
ist jetzt nicht, weil du bist gerade Single, aber eigentlich nach Dschungel kann ja eigentlich auch nichts mehr kommen,
ich
oder?
Ich habe Dschungel und Big Brother gemacht und das war auch okay und das hat mich, also ich habe das ganz lange abgelehnt und dann dachte ich mir irgendwie, ich gucke das die ganze Zeit und irgendwie habe ich da mal Bock drauf und da muss ich auch sagen, ich habe es mir richtig gut bezahlen lassen, ich bin ja nicht bescheuert, wenn, dann muss ich mir das schon Schmerzensgeld geben lassen, aber es ist jetzt nichts, ich lehne ganz viele Formate tatsächlich ab, weil ich kein Bock drauf
und die
habe.
Angebote kommen wahrscheinlich ständig rein, ne? Da kann man sich
also
gar nicht erwähnen.
Ja. Und außerdem habe ich jetzt auch andere Sachen zu tun mit meinen ganzen Projekten, mit meinen Brillen und Klamotten. Und
du machst ja auch so viele Sachen. Du malst auch, habe ich, zumindest gab es mal eine Phase. Ich habe natürlich auch für die Vorbereitung auch das Gespräch mit Barbara Schöneberger.
Das ist ja sehr gut vorbereitet.
Natürlich, das ist doch mein, nein, also.
Ja, ich habe es länger nicht gemalt, aber ich
aber
tatsächlich.
Aber das war 2020, also diese Folge ist auch schon ein bisschen her. Ja. Das war
also ich habe tatsächlich, habe diesen Wasserschaden gehabt und ich habe meinen Malzeug wieder in der Hand gehabt.
Okay.
Und ich dachte mir, okay,
also
es juckt schon
es
eine
juckt
ganze Zeit.
Bisschen.
Ja, ich wollte vor ein paar Jahren schon anfangen, dann hatte ich mir die rechte Hand zweimal gebrochen, das hatte ich gar keine Chance, weil ich so ein Mensch bin, wenn ich dann anfange zu malen, dann kann ich nicht aufhören und dann, wenn du eine gebrochene rechte Hand hast, da habe ich auch ein bisschen leider Schäden zurückbehalten, kann das sehr schmerzhaft und ätzend werden, aber ich hatte es tatsächlich in der Hand, auch meine Staffelei und dachte mir so, boah, ich hatte schon wieder Bock, juckt.
Super. Ja, weil bei mir ist es so, ich habe sogar mal Kommunikationsdesign studiert und dieses Talent habe ich total verkümmern lassen. Aber da sage ich mir, dann soll es auch nicht sein. Wir haben im Vorgespräch mal so über Wink vom Universum gesprochen und wenn du nicht dieses Feuer in dir spürst und wenn es dich nicht juckt, dann
juckt
soll
ja
es
schon,
wohl nicht
aber
sein.
Aber weißt du, manche Sachen muss ich an die Seite legen. Ja, ja, weil ich so viele andere Sachen habe. Ich habe jetzt auch die Kinderbrillen sind jetzt seit September sind die fertig und da war ich jetzt auf der Brillenmesse.
Bücher zwischendurch. Also du bist wirklich ein Multitalent. Du bist
viel. Und ja, und ich schreibe auch zwischendrin weiter an Büchern und aber dadurch, dass ich jetzt auch tatsächlich, ich habe letztes Jahr so viel gedreht, ich war, glaube ich, am Stück einmal nur 2 Wochen in Berlin und nicht nur unsere Serie, sondern auch andere Formate, die jetzt alle dann auch kommen. Und das ist eine Zeitfrage, ne? Und ich will mich auch nicht verzetteln und ich will Sachen mit dem Herzen machen und ich sage, ach, jetzt male ich nochmal ein Bild und jetzt mache ich nochmal hier ein Buch. Nee, also ich bin
da muss man
da,
sich auch dann committen.
Da muss ich 1000%ig bei der Sache sein. Ne?
Nun spielen deine 3 Kinder eine große Rolle. Deswegen möchte ich dir die Frage stellen, du kannst heute mal alles rauslassen, es hören ja nur ein paar Leute zu.
Also 3 hast du gesagt, ne?
Ja.
1000?
Nein, deine drei Kinder.
Das weiß ich doch, nein. Jetzt kommt wieder. Zuhört, mein
guck mal, meine lange Linie, ich habe eigentlich manchmal eine lange Leitung. Also ich glaube, du bist in Sachen Humor ein bisschen schneller als ich. Die Hamburger sind immer so bresig, das ist furchtbar. Gott. Nein, du kannst heute mal sagen, was du ganz besonders liebst, aber auch was dich nervt. Also weil jede Mutter nervt es ja manchmal klar, auch. Und also ich meine, meine Mutter traut sich das nicht mir zu sagen, aber nur so immer, wenn sie mal schlecht gelaunt ist. Aber es gibt ja einfach auch Dinge, wo du sagst, boah, also ich kann es nicht mehr ändern. Die Kinder sind jetzt mehr oder weniger fertig, es ist
ja,
so.
Manche Sachen sind ja auch in den Genen. Ne? Also ich habe nicht nur meine Gene, muss ich jetzt auch mal sagen. Die guten Sachen haben sie von mir, die schlechten vom Vater. Ist natürlich eindeutig.
Sowieso, in your
was
face.
Jede Mutter, jeder Vater sagen würde, ist klar. Also was ich auch für alle Kinder sagen kann, sie haben alle ein großes Herz, sind sehr empathisch, gehen sehr respektvoll mit anderen Menschen um und sind auch sehr offene Menschen. Was bei uns gibt es in der Familie keine Unterschiede. Es werden alle gleich behandelt, sonst flippe ich aus. Das war mir schon immer wichtig. Und ja, sind halt auch breit aufgestellt in ihrem Wesen mit dem, was sie tun, wie sie leben und so weiter. Cheyenne ist manchmal, da kommt noch so ein kleines Mädchen durch, dann bringt die mich auf 300. Wenn sie keinen Bock auf Diskussion hat, legt sie auf. Oder wenn sie keinen Bock auf Diskussion hat, geht sie aus der Familiengruppe raus. Der Wilson schreibt dann immer mir parallel, ich geb ihr mal 5 Minuten, dann geht sie wieder aus der Gruppe raus. Manchmal sind es dann auch 3 Minuten, ist sie aus der Gruppe raus. Dann ruft sie mich 2 Tage später an, ja, Mavi wollte ihre Omi sehen. Dann denke ich mir, okay, Mavi ist noch nicht mal 2. Sie hat natürlich gesagt, Mama, kannst du bitte die Oma anrufen? Ich würde sie gerne sehen. Dann weiß ich schon, okay, dann bin ich reserviert. Ne, dann mache ich das Spiel mit. Und dann, 3 Stunden später, ja, wenn du willst, kannst du mich wieder in die Gruppe tun. Dann denke ich mal, ja, ich habe jetzt keine Zeit.
Also etwas flatterhaft.
Ja,
etwas
so, ne? Also sie ist manchmal Gott, so, oh Gott. Jimmy kann sehr stur sein. Der kann sehr stur sein. Das wird ihm oft zum Verhängnis, weil er dann auch dicht macht. Und wenn man aber dann sagt, du musst, darf man bei ihm nie machen. Das ist ein typischer Steinbock. Ne? Du musst das anders machen, auf die nette Art und Weise. Das nervt manchmal, dass der so stur ist. Und ja, Wilson ist manchmal so, das ist viel besser geworden, also wirklich viel, viel besser geworden. Der hat dann immer so eine Phase gehabt, wo er nicht gleich antwortet. Ich so, Wilson, gib mal eine Antwort. Hallo, Wilson. Und das, muss ich sagen, hat sich zu 100% gebessert, definitiv. Ja.
Ja, und die Kinder werden ja auch älter. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also 2 deiner Kinder sind ja
schon. Ja, ich schlag sie dann mit ihren eigenen Waffen. Ne?
Über 30.
Ich habe sie neulich aus der Gruppe rausgeschmissen. Das erste Mal, dass ich aus der Familiengruppe rausgeschmissen habe, war sie sprachlos. Wenn Jimmy dann stur ist und nicht reagiert, mache ich das jetzt auch. Dann kommt er auch an.
Also du hast da deine.
Und wenn Wilson tüttelig ist und will was von mir, dann melde ich mich halt auch nicht gleich. Oft ist es gut, die Menschen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Natürlich muss ich dir eine klatschige Frage stellen. Du hast schon erwähnt, dein Ex-Mann hatte auch das Angebot, als ihr noch eine Familie wart, eine Reality-Soap zu machen. Was sagt denn Uwe heute dazu? Hat er sich jemals geäußert oder ist das für ihn kein Thema? Hast du irgendwie mal eine Reaktion gehabt? Oder ist
Nö,
da,
keine nee, Reaktion.
Gar keine Reaktion. Okay, weil es sind ja nun mal auch seine Kinder und du hast einen langen
was
Stück.
Was soll er dazu sagen? Ja, hat er da nichts zu sagen eigentlich. Er ist ja Unternehmen,
nicht, stimmt,
genau, und hat ja damit auch nichts zu tun. Und ich meine, er ist natürlich ein sehr guter Schauspieler und führt ein anderes Leben und er ist halt nicht so involviert mit Familie und Kids, wie ich das natürlich bin. Ne? Also er lebt ja auf Mallorca mit seiner Frau.
Stimmt, da hat er sich
und
ein ganz
sind
eigenes
auch die
Leben.
Kinder selten. Die Kinder sind natürlich eher bei mir in Berlin oder ich bin auf dem Hof und helfe damit. Also dieses Enge mit den Kindern, das
ist gar nicht mehr. Also weil es hätte ja sein können, dass da schon noch ein enger Austausch ist und dass man sagt, ja, finde ich
warum
jetzt blöd.
Soll, also ich rede ihn ja auch nicht in die Filme rein. Ich gucke auch seine Filme nicht mehr. Ich habe abgeschlossen mit dem Ganzen und gucke mir dann auch lieber andere Filme an. Und ja, also ich meine, was soll er groß dazu sagen? Ne? Und ganz ehrlich, ob er es jetzt mag oder nicht, das interessiert mich dann auch nicht wirklich. So.
Aber ich habe mich
gesagt, ja, ich weiß,
da so rangetast, weil ich jetzt nicht weiß, es hätte ja sein können, dass ihr dann doch noch häufiger mehr Schnittmengen habt und mehr Kontakt seid und so, aber es gar nicht mehr.
Nein, weil die erwachsen sind, natürlich auf der Hochzeit gesehen, zum Geburtstag gesehen. Ich habe ihn auch neulich hier zum Essen eingeladen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
Das, du kannst ja noch, kriegst das ja noch mal zur Autorisierung.
Du kriegst den Anwalt da nicht, ich.
Genau. So meinst du das? Ja, das ist natürlich, dann muss ich mal überlegen, ob ich das mache.
Nee, ich bin ja auch immer nett, also wie gesagt. Ist der Vater meiner Kinder und das...
Das wollte ich sagen, also das ist nun mal ein Teil des Lebens.
Er wird immer ein besonderer Mensch für mich sein. Egal, wie die andere Sache ist, aber ja.
Ein harter Cut. Wir reisen in die Vergangenheit zurück. Was wolltest du, liebe Natascha, als Kind werden? Was war einer der ersten?
Ich wollte
einer der Impulse, als du klein warst?
Ja.
Wie kam das? Hast du, weil du irgendwas gesehen hast im Fernsehen oder weil du einfach...
Ich habe tatsächlich natürlich im Fernsehen schwarz-weiß noch.
Ich bin ja, so alt, tue ich aber auch. Ich werde dieses Jahr 55, Sherry. Also wir sind fast
daneben. Das ist nicht dein Ernst.
Ja, aber da hat ja auch der Onkel Doktor ein bisschen nachgeholfen.
Boah, du hast aber echt einen guten Arzt. Ne, Leute,
muss ich habe nicht schneiden lassen. Immer so ein bisschen Botox und so. Aber das wissen auch, kann ich, vielen Dank. Ja, naja, das ist, vielleicht bin ich jetzt auch gerade so entspannt, weil ich ja 7 Wochen lang mit meinem Mann im Sabbatical war.
Hat viel Spaß miteinander gehabt, war?
Das haben wir wirklich. Es war eine schreckliche Zeit. Wir haben uns so gestritten.
Aber guck mal, ihr habt das überlebt. erlebt, ist doch, spricht doch für euch.
Das wollte ich sagen. Und jetzt kommt das nächste. Wir sind schon fast 30 Jahre zusammen. Aber jetzt habe ich auch genug hausieren, bin ich genug hausieren gegangen mit meinen privaten Informationen. Gibt es auch. Es gibt schwule Beziehungen, die lange halten.
Ich kenne einige. So ist man nicht. Ne?
Ja, so ist das. Ne? Aber also es gab noch Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Genau. Und ich habe natürlich im Fernsehen die Shows damals gesehen. Ja, mit Kuhlenkamp. Und was weiß ich, Kuhlenkamp. Die ganzen Shows gesehen. Und ich wollte immer dieses Tanzen.
Diese Revue-Girls, ne? Die Showtreppe, Musik ist drum von Bomben.
Ich habe auch von George McRae zu einem Song, da war ich glaube ich 5
Rock
oder 6. Rock Your Baby nicht, ein
anderer. Das ist ein anderer, okay.
Muss jetzt gucken, wie heißt. Habe ich dann schon Choreografie gemacht und so fand ich selber, da war ich 5 oder 6. Ne? Ja. Also ich habe früh angefangen, so solche Sachen zu machen. Und dann hat meine Mutter mich am Theater in Braunschweig beim Ballett angemeldet.
Also es war tatsächlich so, dass man Step One schon gemacht hat. Also
genau, ich bin dann, habe dann Ballett gehabt und meine Mutter musste da auch sehr weit fahren, weil ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Aber meine Eltern, ich komme aus so einer Familie, die waren schon 10 Jahre immer weiter mit ihrem Denken und Machen und Tun. Okay, unsere Tochter hat Talent, sie will Ballett machen, kriegt sie. War ich Theater Braunschweig.
Ja, aber es ist doch toll, dass die da so progressiv waren und auch dann gesagt haben, wenn du diesen Traum hast, dann mach kennen.
Genau, und dann war ich aber mit knapp 15 schon ausgewachsen, also wirklich eben knapp 1,80. Und dann war das, zu der Zeit war das natürlich äußerst selten. Und dann hat meine Ballettlehrerin gesagt, Natascha, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für eine Balletttänzerin, du bist zu groß. Das war mein erster Schlag ins Genick natürlich.
Ja, das ist natürlich ätzend.
Und na klar, alle Tänzer, mit denen ich da getanzt habe, die waren Kopf kleiner in dem Alter und so. Und vor allen Dingen zu der Zeit war das noch nicht so mit Männern, dass du da so eine Riesenauswahl hattest. So, und dann dachte ich mir, okay, shit, was mache ich? Und dann war ich erstmal auch wirklich geschockt und das hat mir auch echt wehgetan. Und dann bin ich auf Steppen umgestiegen. Ich habe also angefangen mit Steppunterricht, habe das dann gemacht und da war das dann okay. Ja, und dann bin ich ja dann auch mit 14, 15 dann für meine erste Mondschau, die ich gelaufen bin, bin ich ja angesprochen worden von einer Modelagentur und habe das ja dann auch noch nebenbei gemacht. Und dann wollte ich ja eigentlich Modedesign studieren, habe nebenbei immer gemodelt, habe Fachoberschule Gestaltung gemacht, bin aber dann sehr krank geworden, musste das alles abbrechen, konnte deswegen auch meine Fachabi nicht machen und habe dann in der Zeit eine Ausbildung gemacht als Schmuckkauffrau und habe aber immer nebenbei gemodelt so ein bisschen und habe dann meine Lehre erfolgreich abgeschlossen und habe dann gedacht, okay, ich gehe nach München und bin dann zu einer Modelagentur und bin dann tatsächlich, da war ich dann, wie alt war ich da? 21, 22 und ich sah da aus wie 17, 18. Ich sah immer jünger aus, ist bis heute geblieben.
Definitiv, ich kann es bestätigen.
Und dann bin ich in die 90er Jahre reingerutscht oder 80er, Mitte 80er war das ja, die getanzten Mundschauen.
Ach, und das war hip damals, war heißer Scheiß, getanzt zum Mund.
Genau. Und dann fing es an, dass ich da reingerutscht bin. Dann habe ich die Austria Moderevue in Österreich getanzt und sowas. Habe ganz viele Tanzshows auch gemacht mit Choreografien. Okay. Und dann war ich beim Tanzen, du. Stell dir das mal vor.
Also doch, hat sich dann irgendwie der Kreis geschlossen. Ne? Manchmal muss man über Umwege dann doch zu dem kommen, was
und dann
man eigentlich...
Und dann hatte ich auch tatsächlich ein Angebot von einer Freundin, die im Lido getanzt hat. Im Moulin Rouge sollte ich vortanzen, in Paris, weil die Showgirls sind ja auch so groß. Und dann hat sie mir aber auch, ich wusste halt, wie ihr Leben ist. Also du bist da eingefärcht als Lido-Girl und Showgirl.
Es ist
und
nur auf der Bühne glamourös.
Gedrillt, gedrillt, gedrillt. Du hast deine Zeiten. Und dann habe ich mir gedacht, nein, mein Traum ist, irgendwann Familie zu haben. Und ich bin nicht hingefahren nach Paris.
Hast du das irgendwann mal bereut in der Stille schon? Nein. Oder bist du dann so drauf, nee, wenn ich mich mal entschieden habe, dann stehe ich auch dazu und dann ziehe ich das auch durch.
Ich habe auch damals eine Chance gehabt, hatte ich ein Angebot von Solid Gold, das war damals in Amerika.
Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Das war so eine ganz angesagte, ich glaube 70er und 80er, eine Fernsehshow, wo diese Showgirls und Showboys dann zu den Hits der Woche getanzt haben. Ne?
Da war ich auch eingeladen.
Die tollen Choreografien.
Genau, da hatte ich auch eben eine Anfrage, dahin zu kommen. Und damals war ich schon in diesen Verhandlungen dann auch und dann kam eben das Ticket fürs Casting und es war kein Rückflugticket dabei. Und dann habe ich gesagt, Moment, wo ist mit meinem Rückflugticket? Ja, wir müssen da nochmal klären, meinte dann damals dieser Agent, es wäre schon schön, wenn du 2 Tage die Woche dann Zeit für mich hättest.
Das ist natürlich knallharter MeToo-Moment, oder?
Hab das Ticket zerrissen und hab's nicht gemacht. Krass. Da war ich konsequent.
Also man hört immer wieder, es gibt wirklich... Gab schlimme Geschichten. Okay. Ja, nee, aber das muss man dann aber auch dann konsequent dann wirklich durchziehen, weil sonst tappst du ja wirklich in so ein Tretminenfeld und kommst da auch gar nicht mehr raus. Kannst du zusammenfassen, wie dich deine Eltern geprägt haben? Wir alle haben ja, ob wir es wollen oder nicht, schon auch prägende Momente durch die Eltern. Und häufig wollen wir das von uns weisen, aber letztendlich kommen wir. Es kommt drauf an, wie was für ein Verhältnis du zu den Eltern hast.
Meine Eltern sind auch auf den Zeiger gegangen, zwischendrin, so ist man nicht, und ich den vermutlich auch. Aber meine Mutter sagt immer, die Natascha, die war so anständig, Super. Das stimmt, keine Drogen, nicht betrunken in der Ecke gelegen. Ich war wirklich immer anständig. Ich bin eigentlich komplett langweilig. Ich bin wirklich langweilig.
Du bist ja auch konservativ erzogen worden. Hast du mal erzählt?
Nee, konservativ nicht.
Oder alt. Ach, Knigge.
Also konservativ,
sondern so ein Knigge, dass du weißt, Benehmen, was Messer sich
und Gabel,
gehört. Ne?
Genau, Messer und Gabel.
Die Umgang, das kleine einmal eins der Umgangsformen.
Genau.
Alles klar. Also nicht konservativ, nee, da bist du schon.
Knigge. Nee, konservativ genau das Gegenteil. Ah, okay. Denn mein Vater war ja knapp 2,10 Meter Kämpfer, Speerwerfer. Meine Mutter 1,64 sah aus wie eine italienische Filmschauspielerin, immer mit Hut, den trägt sie
ja
heute
die
noch.
Die ist ja jetzt auch in der Reality-Show einfach ein Knaller.
Genau, meine Mutter ist auch früher schon so rumgelaufen mit Hut immer und so. Und meine Eltern, neues Auto, Firebird, knallrot. Ja, das Auto muss eingefahren werden, packt nur die Badesachen an, wir fahren mal eben nach Italien, aus Niedersachsen, für also 3 Tage.
Alles andere als konservativ.
Da fährst du ein paar tausend Kilometer so ungefähr.
Aber impulsiv, also du hast doch deine Impulsivität, deine Lebenslust, die Lebensgier. Ja,
meine Mutter kreativ, viel genäht. Und für uns Kinderklamotten sind, gibt es nichts Gescheites.
Ja.
Mein Vater auch gemalt natürlich, der war ja auch parallel trotzdem gelernter Textilzeichner, also auch konnte malen und hat, unsere Küche war im Prinzip apfelgrün, die Sitzbank knallgrün angestrichen, also nur so. Unsere Küche war also wirklich knallgrün oder Wohnzimmer war schwarz-weiß.
Also richtig, das ist.
Petrol war das Esszimmer mit Antiquitäten. Das Schlafzimmer meiner Eltern war lila, also Fliederfarben. Wow. Mein Kinderzimmer war
rot. Ist das eine erotisierende Farbe? Ich habe da gar nicht recherchiert. Das ist ja dieses Klischee mit Rot, aber ich glaube lila. Musste ich mal.
Lila und Plüschteppiche drumherum, Flocatis. Und ein Spezialbett aus Schaumstoff, 80 Zentimeter hoch.
Aber
und
nicht ein Drehbett, ne? Es gab doch.
Nee, Schaumstoff, weil mein Vater doch so groß und schwer war, da gab es damals auch nicht.
Stimmt. Oh, das muss doch auch der Horror gewesen sein in jedem Hotelzimmer.
Mit Klamotten auch
da kriegst,
und so.
Nee, da kriegst du doch gar kein Zimmer in einem Hotel.
Nee, also mein Vater konnte nur in Betten schlafen, wo halt kein Fußteil dran war. Ne? Naja. Und dann Schuhgröße 49. Ja, also meine Eltern waren selbstständig, die hatten eine Baufirma und konnten sich das auch leisten. Mein Vater hat immer Budapester getragen, so auf Mars und solche Sachen. Und ich bin aus einer sehr kreativen, herzlichen Familie.
Wie man merkt jetzt, also was.
Und mein Vater
machst.
Hat gekocht. Also das war auch damals, Jörg, stehst du in der Küche mit einer Schürze? Du kochst.
Und das war eine Zeit, wo das total untypisch war.
Hat den Tisch gedeckt und schön mit Kerzen immer und so. Also da muss ich sagen, das war zu der Zeit, wenn Freunde mich besucht haben, oh mein Gott, bei Natascha, ey, müsst ihr mal reinkommen, ne? Unfassbar. Und der Vater kann kochen.
Hört sich ja einmal an.
Also es war außergewöhnlich für die Zeit wirklich. Und alle wollten immer zu mir ziehen. Wir wollen auch bei dir wohnen.
Wenn du zurückblickst, haben sie dir ein oder vielleicht auch zwei Ratschläge gegeben, die du bis heute im Herzen trägst? Also wo du sagst, das ist tatsächlich etwas, da haben Mama und Papa mir tatsächlich was Weises mitgegeben.
Ja, kann ich dir sagen. Glaube an dich, hör auf dein Herz und arbeite daran, dass du immer dein gesundes Selbstbewusstsein behältst, weil ohne Selbstbewusstsein kommst du nicht durch im Leben. Und es ist tatsächlich so. Ich sehe das selber. Was nützt dir eine gute Note, wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt wie ein Schluck Wasser? Und da kommt jemand rein und sagt, ja, guten Tag, also, ich wollte diesen Job schon immer machen, aber ich muss Ihnen gleich sagen, meine Noten sind nicht die besten, aber ich habe die besten Voraussetzungen gewählt. Ganz ehrlich, würde ich mich für den entscheiden. Jemand, der offen ist. Natürlich sind gute Noten wichtig und manche Menschen müssen an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten, aber für meine Eltern war das einfach ganz wichtig, mir das auf den Weg zu geben, meine Meinung auch zu vertreten und nicht alles runterzuschlucken und so ein Duckmäuser oder wie das hieß früher so zu sein
so ein Püppchen, so ein Mäuschen.
Ja, und es ist tatsächlich wenn du nur Ja und Amen sagst, dann gehst du unter und die Leute riechen das. Es gibt so viele Menschen heutzutage, die so narzisstische Züge haben, die riechen, wenn da einer ein schnelles Opfer ist und die machen dich platt. Auch im normalen Berufsleben. Wenn du immer sagst, ja, mache ich, dann irgendwann kannst du mir Kaffee mitbringen, ja, irgendwann kannst du 2 Kaffee mitbringen, dann 3 Kaffee mitbringen. Man muss da wirklich abwägen, dass man auch mal lernt, Nein zu sagen. Das
ganz
ist ganz wichtig.
Nein sagen
kann man trainieren und das funktioniert schon bei den kleinen Dingen. Und ich kenne viele, die lassen sich so ausnutzen. Ich kann das nicht, das habe ich gesagt, fang klein an.
Und das ist immer so. Also ich meine, das hat sich ja sehr, sehr viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Ich wollte sagen, aber Selbstbewusstsein ist ja eigentlich ein Ding, was heute Frauen auch vor sich hertragen können, weil sie wahnsinnig aufgeholt haben. Aber ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, es gibt dann immer noch wahnsinnig viel Defizite, wenn man mal hinter die Kulissen guckt. Ne? Das ist nach außen, ist es ganz.
Aber es ist ja auch oft so, wenn man sagt, oh ja, ne, die Ochsen nicht, die ist aber echt selbstbewusst, kann auch schnell negativ ausgelegt werden. Und natürlich weiß ich das auch, dass viele sagen, oh, die Ochsenknecht, ne, mit der möchte ich ja auch nicht unterwegs sein. Ne?
Die hat Jahre auf den Zehen, der alte Spruch. Ne? Also die schnackt ja durch den Grund und Boden.
Man hat ja gar keine Chance. So ein Schwachsinn, nur weil ich rhetorisch manchen überlegen bin oder weil ich weiß, was ich sage oder weil ich ehrlich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich ein Arschloch bin. Nein. Das ist mal ganz klar.
Aber
und ich bin echt nett.
Ja, das merke ich ja gerade. Also gleich, als die Tür aufging, ging die Sonne auf. Also ich habe mich gleich bei dir herzlich willkommen gefühlt.
Ja, das tropft hier das Mikrofon.
Nee, gar nicht. Nee, kann man nicht lernen. Das ist einfach so. Nein, wirklich. Also ich würde es ja nicht sagen. Und nochmal, allein, dass ich hierher kommen durfte, ist, finde ich, so ein großer Vertrauensbeweis.
Aber du hast auch schöne Blumen mitgebracht. Das hatte ich.
Ja, aber das gehört sich so. Ich habe jetzt keinen Kniegekurs gemacht, aber ich finde, das ist als kleiner einmal eins. Aber vielleicht ist es auch, weil ich da oldschool bin. Ich finde, das ist das Mindeste.
Die passen auch, die passen sofort hier rein.
Ich hätte natürlich auch einen größeren noch kaufen können.
Ja, hättest du, aber
hätte, ne? Stichwort, große Klappe im positiven Sinne. Du bist selbstbewusst, du bist schlagfertig, du bist spontan, du bist intelligent. Alles ein tolles Package. Aber würdest du sagen, dass das schon auch bei dir durch die Eltern so konditioniert wurde? Es gibt ja viele Teenager und Kinder, die eher schüchtern, unsicher sind. Warst du immer schon relativ weit, auch wenn du jünger warst, mit dieser Spontanität, mit diesem in sich ruhen, auch an sich selbst glauben? Oder musstest du dir das, wie viele, schon erarbeiten, auch über die Jahre? Und ist das erst gewachsen?
Ja, also ich war schon auch ruhig und zurückhaltend. Ich war schon immer ein stiller Beobachter. Also ich habe sehr früh angefangen, Leute zu beobachten, analysieren und zu sagen, wenn ich jemanden gesehen habe, der dann auch bei uns reinkam, okay, nee, dem traue ich jetzt nicht oder so. Und ich hatte immer ein gesundes Gefühl für solche Sachen auch. Mhm. Ich habe sehr viel und sehr früh schon gelesen, sehr viele Bücher schon als Kind gelesen und war dann eher wirklich mit Büchern beschäftigt oder Musik natürlich, Tanzen und so weiter. Hatte auch immer eine Handvoll, also so den Kreis meiner Freunde habe ich immer klein gehalten. Je mehr Freunde finde ich auch immer, je komischer fand ich das immer.
Also ich sage immer, mehr als 5 wirklich gute Freunde, das ist schon sehr, sehr viel. Gute Freunde eigentlich 2, 3. Also weil du hast gar nicht die Zeit, um dich so zu kümmern, um dich so zu öffnen, um so ein Band aufzubauen, dass man sagen kann, das ist eine gute Freundin, ein guter Freund.
Ich habe so viele Freunde.
Ja, Hunderte, ja, Hunderte. Ja.
Ich mache einen Unterschied, Freunde und Bekannte. Genau. Und ich habe aber auch oft auch Situationen erkannt, in der die auch für mich als Mädchen damals brenzlig waren mit Männern, wo ich dachte, okay,
gerade als Model, ne, im Model-Business.
Ja, so, da bin ich dann, da war ich also wirklich so, nein, ist nicht. Und ich wusste immer, mein Vater hat immer gesagt, die Körperhaltung ist wichtig. Bau dich auf, wenn irgendwas ist, werde ich. Und im Laufe der Jahre habe ich das natürlich auch, sagen wir mal, so ein bisschen trainieren können durch Begegnungen, ne, dass man so dran bleibt. Und man wird ja auch älter, man wird mutiger, ne.
Das ist das Schöne
am Älteren. Im Restaurant zu sagen, wenn ich ins Restaurant gehe, ich zahle viel Geld für ein Essen. So, dann fragt mich der Koch oder beziehungsweise der Kellner, hat's geschmeckt? Kannst du bald sagen, 99% der Leute sagen ja.
Egal, und
irgendwann
habe
ich mir gedacht, nachdem ich dann irgendwann mal wieder ein schlechtes Essen habe, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon mal besser. Und das kann man auch wirklich nett sagen. Und da habe ich angefangen, solche Sachen zu trainieren, den Mund aufzumachen, um mal zu sagen, nein, warum soll ich Geld zahlen, wenn es mir nicht schmeckt? Wenn es verbrannt ist oder sonst irgendwas.
Und wie du sagst, das der Ton macht die Musik. Ich finde, also man kann ja auch, also es gibt dann Leute, die so ganz krawallig auftreten, aber wenn man das ganz nett und, also nett, aber trotzdem eben auch schon klar rüberbringt, das war jetzt nicht der Knaller.
Und
ne?
Das kann man trainieren und das kann jeder. Und natürlich ist das Moment so, oh Gott, ich muss das jetzt sagen. Ne? Wie oft habe ich das nicht gesagt? Und dann habe ich gesagt, nein, ich will sowas jetzt einfach sagen, weil ich finde, die sollen das auch wissen. Ne? Also dann, ich meine, der Koch macht dann einfach auch mal schlechte Arbeit und der Chef bezahlt den dafür. So, und dann muss man auch mal abliefern. Und so habe ich angefangen, dann auch mal meinen Mund aufzumachen. Aber ich bin da auch nie laut oder so, das mache ich gar nicht. Und im Laufe der Jahre bin ich halt immer auch, wie soll ich sagen, so mein Weg damit auch gegangen. Ne?
Und ja, man macht ja auch Erfahrung und weiß genau, was...
Ich war ja früher eine dünne Bohnenstange auch und dann irgendwann...
Also ich muss sagen, Natascha ist jetzt richtig fett, also es ist Wahnsinn, wie sie hier vor mir sitzt.
Hier kommen Stuhl, ne?
Nein, du siehst
immer an. Wenn ich aufstehe, hängt der dran, du.
Aber ich, also klar, wenn man als Model, nee, so, aber das ist ja immer so die Frage, was ist jetzt schlank?
Ja, aber ich
schlank?
War natürlich also, in der Pubertät, die Jungs standen auf diesen Mädels mit Busen, bei mir war mal gar nichts, weißt du, was ich meine?
Ich weiß.
Und dann denkst du so, irgendwie Mist. Ich war auch immer eher der Kumpeltyp. Ich habe Fußball gespielt und solche Sachen mit den Jungs und habe mich dann irgendwann, da haben sie mich dann auch mit anderen Augen plötzlich gesehen. Hm. Aber nein, sagen wir mal so, das ist bei mir dann auch gewachsen, was, aber auch gesund gewachsen. Ne? Also viele müssen ja von heute auf morgen über Nacht richtig erwachsen werden, weil ein Schicksalsschlag ist oder weil sie rausgeschmissen werden zu Hause oder so. Und bei mir war das Gott sei Dank so ein kleiner Prozess, wo ich da langsam reingewachsen bin, auch so zu werden, auch durch natürlich Kinder. Man verteidigt natürlich auch seine Kinder oder wenn in der Schule was nicht rund läuft, dann musst du Gespräche mit dem Lehrer führen. Und wenn du dich da immer unterbuttern lässt, manchmal hat auch Kinder haben ja auch mal recht, ne? Und nicht nur, sagen wir mal, Eltern oder andere Eltern oder Lehrer oder was weiß ich. Und da muss man schon für die auch mal in die Bresche springen, ne? Und da muss man lernen, Mund aufzumachen.
Hast du denn jemals eine rebellische Phase gehabt in deiner Jugend?
Nein.
Oder sagst du das nicht? Also,
ich bin
langweilig,
habe ich auch gesagt, ohne Scheiß, wenn du meine Mutter fragst.
Langweilig.
Nein,
hat
ich nicht.
Weil einfach, aber ich glaube, das liegt aber daran, dass du eben auch eine progressive Familie hattest. Also es war ja nicht die typische deutsche Spießerfamilie. Vielleicht war dann auch gar nicht so viel Grund dafür, rebellisch zu sein.
Nein, also meine Eltern haben auch gesagt, als ich in dem Alter war, mit in die Disco gehen. Ja, wie lange darf ich denn wegholen? Mein Vater hat gesagt, naja, in deinem Alter, du weißt nur, 22 Uhr musst du nach Hause. Sag uns Bescheid, ruf an, dann holen wir dich ab. Haben meine Eltern immer gemacht. Sie haben mich abgeholt. Wir haben gesagt, um 10 Uhr vor der Disco oder so. Und dann irgendwann hat mein Vater, war dann Wochenende und dann war ich dann auch, ja, war ich dann 17 oder so. Und dann hat mein Vater auch gesagt, du, wenn du länger bleiben willst, ganz ehrlich, ich überlasse dir die Entscheidung, oder wir beide, meine Eltern, wir überlassen dir die Entscheidung, weil du hast morgen Schule, musst du gucken, wenn man auch jetzt war oder so.
Und dann macht deine eigenen Erfahrungen.
Dann haust du zweimal über die Stränge, bis dann doch mal später, Privatpartys oder so, und dann hast du deinen Hänger und dann machst du es halt nicht mehr, ne? Und
du musst
meine Eltern haben mich nie, klar habe ich mit 16, 17 auch Alkohol mal getrunken oder so, aber das gab's bei mir nicht. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich hatte natürlich dann schon früh so Sachen, wo ich krank war. Und den ersten großen Schlag hatte ich ja dann auch mit 18, wo dann viele so in die Phase oder so irgendwo reinrutschen mit Drogen oder so. Ich war ja da schwer krank, ich hatte eine Hirnhautentzündung mit Operationen am Kopf und so.
Da würde ich gerne später auch nochmal mit dir sprechen. Ja, okay. Du bist vom Leben ganz schön durchgeschüttelt worden.
Und deshalb habe ich nie mit Drogen oder sowas am Hut gehabt. Das war mir zu gefährlich für mein Leben.
Ja. Korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich habe das Gefühl, dass du eine lange Zeit unterschätzt wurdest. Klar, es ist natürlich auch eine Phase, wenn man dann die Frau von ist, also die Frau von einem der größten, bekanntesten deutschen Schauspieler, dann steht man immer automatisch vor allem in den 80ern und 90ern, also du hast ja geheiratet erst 93, also ich kann nur von den 90ern, von den 90ern sprechen. Im Nachhinein, lachst du darüber, dass du konsequent unterschätzt worden bist oder findest du das eher cool, dass du sagst, ja lieber unterschätzt werden als überschätzt?
Das und ist jetzt, mein jetzt Spruch, schon, ne? Ja, genau. So, ne? Mein Spruch ist tatsächlich so, ich werde lieber unter als überschätzt. Weil die Überraschung viel, viel größer ist, wenn die mit mir reden und denken, woher weißt du das? Und ich so, ja, ich bin dumm, ne? Also lieber so, tatsächlich. Ja. Das habe ich eher abgefeiert, dass ich mir dachte, so, dir werde ich es jetzt mal zeigen.
Aber es kam immer wieder vor, also das ist schon, hat sich
ist
so ein
jetzt,
bisschen,
also es hat, natürlich ist
jetzt
es
in der Vergangenheit nicht mehr
natürlich,
so.
Ne? Ich bin ja die Frau von, das ist da.
Ja,
ist da
das mal, ändert sich ist, auch nichts daran.
Ist so, ja. Ne? 20 Jahre habe ich nun mal hinter mir und das haben andere noch nicht. Und von daher ist das nun mal eine Tatsache und letztendlich war ich ja eher so im Hintergrund, was auch okay war. Ich habe mich um die Kinder gekümmert.
Du hast ja auch gesagt, das war eine Zeit lang wirklich auch dein Hauptfokus,
genau.
Ne? Dass
ich
du die Kinder großziehst.
Ich wollte, dass meine Kinder so aufwachsen, dass die Mama eben da ist und viele haben halt dann die ganze Zeit irgendwie Kindermädchen drumherum, das wollte ich halt nicht. Zwischendrin war halt Au-pair mal wegen meinen Operationen und
klar.
So. Das war aber eben eine andere Geschichte und ja, und finanziell ging das eben, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass da die finanzielle Situation eben gegeben war, dass ich das machen konnte. Und von daher hat man mich da auch nicht, ja, die Natascha, die sieht gut aus. Und natürlich habe ich da auch schon Design und meine Abendkleider entworfen und so. Aber ich hatte nie die Ambition, da zu sagen, boah, jetzt werde ich hier Superstar und jetzt mache ich das oder das. Nee, das war es nicht.
Ja, aber umso toller ist es doch auch, dass sich das jetzt alles so wahnsinnig super entwickelt hat die letzten Jahre,
ja,
oder?
Das ist ja, ich wollte Modedesign studieren, jetzt mache ich Klamotten,
ne? Ja, aber dass du eben auch diese Vielfalt hast und dass du so wahnsinnig viele verschiedene Sachen machst. Ich finde, das ist ein großes Geschenk. Ja, natürlich darf man sich auch nicht zerfasern und irgendwie jetzt auf jeder Hochzeit da rumtanzen und alles mögliche. Aber ich finde, du bist ja eindeutig auch im kreativen Bereich und da lebst du dich aus. Und das ist ja ein Riesengeschenk, dass man diese Option hat.
Ja, das
macht
auch total Spaß und man unterschätzt das ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ey, ich mache jetzt Brillen, ich gebe meinen Namen und das war's. Sondern auch die Vorbereitung.
Da muss man sich
seit vor vier Jahren habe ich eben angefangen mit den Brillen für Unisex-Brillen oder und eben Damen. Und jetzt sind die Kinder dazugekommen. Und das dauert ein Jahr Vorlaufzeit, ist das, bist du da.
Nicht
das ist bis ins kleinste Detail alles, ne? Also das ist schon ein Aufwand. Das ist nicht mal eben so Name drauf und das war's. Nee, da stehe ich nicht drauf.
Wo siehst du dich in 10 Jahren? Hast du da schon so ein bisschen Pläne oder go with the flow?
Naja, ich plane ja jetzt nicht so wirklich.
Nein,
so, ne?
aber es ist natürlich habe ich schon. Einige sagen, in 10 Jahren möchte ich am liebsten in Afinka auf Ibiza irgendwie im Sommer nochmal in der Großstadt und stimmt gar nicht. Man geht irgendwie im Herbst und Winter, wenn es hier schon so ein bisschen urselig wird, geht man nach Ibiza. Im Winter geht man am besten irgendwie nach Übersee, nach Südafrika. Hat ein schönes Leben, folgt der Sonne und in Deutschland ist man dann noch bei schönem Wetter.
Nee, so denke ich überhaupt nicht. Also, wir hatten ja mal eine Finca auf Mallorca, ich habe das alles hinter mir. Und also solche Pläne mache ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich lebe, das lasse ich alles offen. Definitiv werde ich viele Enkel haben, werde mich mit denen auch beschäftigen. Und nichtsdestotrotz werde ich sehr kreativ unterwegs sein. Und ja, habe dann vielleicht die ein oder andere eigene Sendung, was natürlich großartig wäre, so toll. Mäßig,
oder wer weiß, was noch in Sachen auch Kinderbücher geht oder in anderen Büchern.
Ja,
also
es
weiß,
wird auf jeden Fall kreativ weitergehen und ist auch jetzt so, dass viele sagen so, ja, in dem Alter, ne, ja, ich muss jetzt
was heißt das?
Und bei mir geht es so richtig los. Ich habe letztes Jahr so viele Projekte abgedreht und wie gesagt, nicht nur unsere Serie und Sachen. Also mir geht es gerade, glaube ich, erst richtig los.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie, you've only just begun.
Das macht so Spaß. Ich freue mich immer, wenn was Neues kommt. Ich so, die wollen mich?
Moi?
Die Omi?
Aber bist du vom Naturell eher eine Bewahrerin oder fein mit dem Gedanken, dass alles im Leben ja auch im Fluss ist und dass sich natürlich Dinge auch verändern? Weil das ist, glaube ich, in jedem von uns eine Ambivalenz. Wir alle wollen im Kopf offen bleiben und auch und damit klarkommen, aber eigentlich sind wir ja im tiefen Inneren schon auch Bewahrer und möchten eigentlich gerne, dass Dinge, die schön sind, möglichst lange so bleiben. Wie ist das bei dir vom Feeling her?
Also viele sagen ja auch, ne, so wie du ziehst schon wieder um oder so. Also tatsächlich ist es erstmal so das Gefühl, dass ich ein Zuhause habe. Ich bin ja sehr oft umgezogen. Ich habe in sehr schönen großen Häusern gelebt mit Pool und allem drum und dran. Und das war irgendwann, kam immer der Punkt, witzigerweise immer dann, wenn ich auf der Gästetoilette saß, weil wir hatten ja auch Gästetoiletten in unseren Häusern. Und ich dachte mir, ich habe alles schön eingerichtet, die Wände kreativ, alles toll gemacht. Und ich saß immer irgendwann auf dieser Toilette und dann kam der Punkt, wo ich dachte, was mache ich hier? Ich bin das nicht. Ich möchte eine Höhle haben. Ich möchte nicht sowas Großes. Ich möchte mich beschützt fühlen, wo ich lebe. Und was nützen dir 3000 Fensterfronten, 3000 Quadratmeter Grundstück und Pool, wenn du alleine bist und irgendwie denkst, das ist nicht meine Höhle. Es ist alles schön und es sieht toll aus und ich habe es herrlich eingerichtet und alle sagen, oh, wie toll. Aber hier habe ich meine Höhle gefunden. Oh, das hört sich jetzt richtig schön
an. Ja, ich finde das aber, na, ist doch toll. Also du magst es kuschelig, wobei es ist jetzt…
Also es ist ja auch groß. Ne?
Ja, aber trotzdem ist es sehr gemütlich. Es ist groß und trotzdem hat es eine Intimität und ist gemütlich. Und das ist das Schöne.
Groß und gemütlich.
Super, und das muss ich mir merken. Und bunt.
Genau.
Aber Punk steckt ein bisschen Punk in dir, weil du bist, also das schon.
Ja, steckt Punk in mir, ja. Ich laufe ja auch manchmal rum so ein bisschen wie so ein Punk mit meinen Nietenlederjacken.
Also ja, aber das finde ich
toll. Ich lebe das aus, was so in mir ist. Ne? Manchmal laufe ich rum so ein bisschen jetzt nicht abgeranzt so unbedingt. Aber ich laufe schon manchmal ein bisschen rockig rum. Dann habe ich wieder den Bock. Heute bin ich eher so ein bisschen ruhig.
Heute bist du sehr elegant.
Ich hatte,
ne?
Ich hatte ein Meeting. Ah, ich war bei der RD, da mache ich trage dann schwarz. Ja.
Also das muss so ein bisschen neutrale,
und,
gedeckte Farbe.
Ich mag das einfach, mich da kreativ auszuleben, auch in Klamotten, wie ich mich style und so. Das macht mir schon viel Spaß, muss ich echt sagen.
Weil da fällt mir dieser Spruch an, alle wollen gerne individuell sein, aber jemand ist wirklich anders. Und ist wirklich anders, kann man interpretieren. Das gibt ja tausend Facetten. Aber siehst du das ähnlich? Weil ich glaube, das ist so eine große Krux in unserer Gesellschaft, dass alle immer darauf erpicht sind, was Besonderes zu sagen. Alle wollen sich inszenieren auf Instagram, wollen irgendwie was Eigenes machen, aber eigentlich sind doch alle nicht mutig. Und
unser Eigenes machen. Erstmal sehen sie heute die
Influencer, meine ich, also sie versuchen eben. Deswegen, also aber und das ist, also das ist einfach eine Falle und das ist wirklich so, wenn jemand anders ist und auch mal richtig aneckt, dann wird aber sofort hier gehatet und dann gibt es irgendwelche Zickereien.
Also mittlerweile finde ich es viel schlimmer. Ja. Die Mädels sehen alle gleich aus, die Jungs sehen alle gleich aus,
also
die Wohnungen sind
auch
alle gleich eingerichtet, die tragen alle die gleichen Klamotten, was ist angesagt, oh, Content ist hier so und so. Muss ich das auch haben? Ich brauche das Oberteil, ich brauche das. Da denke ich mir so, wo sind eure Persönlichkeiten? Viele sind komplett rumgeschnippelt, gemacht und getan.
Schon mit 20, also die
ganz
lassen
schlimm,
sich teilweise,
ganz schlimm.
Ich habe mal gelesen, Mädels lassen sich die Poren noch mehr verkleinern, damit sie dieses Instagram-Filtergesicht immer haben, also wo man denkt, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Ne,
das also ist, ich finde es ganz schlimm und tatsächlich ist es so, die vergessen halt, dass sie auch älter werden. Ne? Und wenn das Gesicht jetzt schon gemacht ist, wie sehen sie dann aus mit in meinem Alter? Und tatsächlich, bei mir war das so, ich bin immer gerne gegen den Strom geschwommen, weil meine Eltern das auch gemacht haben. Meine Eltern waren halt, wie gesagt, auch von den Klamotten her andersrum gelaufen. Wir waren immer in Italien auch zum Shoppen und so, waren im Prinzip 2 Jahre
Die haben sich auch getraut, mutig zu sein, weil natürlich, du sagst, du bist in einer Kleinstadt oder Dorf, das war ja ländlich und da gucken sie dann alle so, was hat der schon wieder anderen?
Ja, klar. Ja, wir wurden auch am Anfang, wurden wir auch geächtet, das war ganz klar. Ja, ja, man hat uns schon 5 Autos.
Das sind die bunten Vögel und was sind das für komische Leute, die sollen mal lieber nach München gehen.
Meine Eltern, die Autos waren auch bunt, unsere Einrichtung war bunt, meine Eltern sind bunt rumgelaufen zum Shoppen nach Italien.
Das hört sich richtig geil an. Ich kann verstehen, dass alle deine Freundinnen uns auch bei dir einziehen wollen.
Und dann hat mein Vater gesagt, okay, die checken einfach nicht, dass wir ganz normal sind und das ist genau das. Und so bin ich halt groß geworden. Ja. Urteile nie danach, wie Menschen aussehen, sondern schau ihnen ins Herz. Und mein Vater hat uns beim Spielmannzug angemeldet, bei der Feuerwehr angemeldet und plötzlich waren wir alle integriert. Ey, die sind ja ganz normal. Ja, aber das höre ich heute noch so, wenn ich irgendwo hinkomme, hä, du bist ja ganz normal. Denke ich mir, hä, so ist es.
Du hast gesagt, du hast die letzten Jahre genossen, mal für dich zu sein, deine eigene Welt aufzubauen, keinen Kerl zu haben, auf den man Rücksicht nehmen muss, weil wir alle wissen, natürlich ist es auch schön, eine Beziehung zu haben. Ich laber jetzt hier so daher, weil ich ja, wie gesagt, schon 29 Jahre mit meinem Kerl.
Ist gut jetzt.
Ja, aber da machen wir eine andere Folge noch mit. Es ist halt natürlich ein Geheimnis, dass wir eine offene Beziehung haben. Das ist ja bei heterosexuellen Beziehungen häufig komplizierter. Aber wie gesagt, anderes Thema. Liebe Natascha, bist du denn momentan offen oder bist du noch in der Phase, wo du sagst, nee, ich finde das eigentlich genau so toll, wie es jetzt ist? ist. Ich habe so viele tolle Projekte, ich kann mich ausleben. Und wenn ein Kerl kommt, ja bitte, dann lass es so sein, liebes Universum. Aber ich muss das nicht irgendwie erzwingen. Wie ist das bei dir gerade?
Also tatsächlich bin ich überhaupt nicht auf der Suche. Aber letztes Jahr war das so, glaube ich, im Oktober, keine Ahnung. Ich war da irgendwie unterwegs und dann hat mich auch jemand angesprochen.
Sind Sie die Frau Ochsenknecht oder kannte der dich gar nicht?
Also er hat mich schon gekannt, ja. Aber das kam so aus dem Nichts. Wir sind irgendwie so zusammengeprallt irgendwie beim Rauskommen. Ja,
also wie ist das Hotel. Leben so spielt halt.
Hallo und so. Und dann war das total witzig eigentlich. Gleiche Hotel, haben wir auch einen Kaffee, trinken, habe ich ja kommen. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, ich lasse mich jetzt mal auf sowas ein, auf einen Kaffee, weil ich habe alles abgeblockt. Also ist ja nicht so, also, dass kein Typ mich haben will. Wahrscheinlich will die keiner mehr haben.
Die ist ja schon so.
Nee, Leute, die kratzen an der Tür und ich kann euch mal sagen, mal richtig geile Schüsse. Also so ist ja mal schon. Und
das ist nämlich wirklich so spannend. Das hat sich verändert, finde ich, positiv, dass eben auch dieses wirklich Age is just a number, dass man ja, das teilweise, so, wenn man älter wird, die heißesten Typen.
Ja gut,
also,
aber ganz ehrlich, bei mir ist es ja auch so, es sind auch viele Jüngere, die, aber ich will gar kein Jünger, ich will einfach mit dem Jüngeren, ich will das gar nicht.
Nee, das ist auch so, dann bist du so irgendwie Kindergärtner.
Nein, ich will das nicht, ich will das gar nicht, ich hätte schon gern einen Mann auf Augenhöhe.
Aber jetzt ist nämlich meine Frage,
aber
das gemeint.
Aber tatsächlich, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt bin ich so, dass ich schon mal wieder bereit bin auf einen Kaffee.
Oder immerhin, also das ist Step One ist schon mal da, ja, der Kaffee ist da, genau. Also da bist du.
Also flachlegen noch nicht, aber ich bin bereit, essen zu gehen.
Ich frage, das ist natürlich immer die Krux. Du sagst, du möchtest einen gestandenen Mann haben. Aber Problem ist, dass natürlich viele Männer, wenn sie eine Beziehungsgeschichte hinter sich haben, sind gerade Männer häufig, Beziehungskrüppel. Die sind einfach so, meine Mutter hat mir da auch ein Lied von erzählt.
Natürlich gibt's das.
Es ist Wahnsinn, die schleppen alle so viel Ballast mit sich rum. Nicht, dass Frauen haben ja auch eine Geschichte. Aber ich glaube, Frauen können das besser verarbeiten und sind offener und freier.
Ich sage dir mal ganz ehrlich, ich sag dir auch mal, warum das so ist. Ja. Es ist ganz oft so, dass Frauen Warnschüsse abgeben in Beziehungen und sagen, du pass auf, da muss ich was ändern. Ich bin nicht mehr glücklich, sonst gehe ich. So, also Mann, da lacht man doch.
Kriegst
du ja wieder eine. Ohne mich kann die ja gar nicht existieren, weil der ist ja mit den Kindern, hat ja gar kein Geld. Ne? Ich bringe ja hier alles nach Hause und so. So, die Frau gibt 5, 6, 7 Mal Warnschüsse. Und dann zieht sich das 1, 2 Jahre, 3 Jahre. Und irgendwann kommt der Punkt, dass die Frau sagt, ich ziehe aus. Und dann sind manche fallen dann, glaube ich, in so eine Schockstarre und da bricht komplett eine Welt zusammen. Weil sie vielleicht die Frau auch noch total geliebt haben oder weil sie plötzlich realisieren, was für Idioten sie waren
und den Kopf
kommen damit gar nicht klar. Und die Frau sagt, ich will auch gar nicht mehr mit dir reden, für mich die Sache erledigt, ich habe dich gewarnt, du hast mich gewarnt. Ja. Erzähle, warum? Nein, die sind dann die Frauen, wenn eine Frau geht und sagt, jetzt, das war's.
Endlich. Dann ist das
dann
auch so.
Die, dann ist das so.
Und Männer sind da manipuliert. Also die sind dann
und die
irgendwie
Männer, die checken es oft dann gar nicht und sind dann so, was? Aber warum hast du mir nichts gesagt? Ich habe 5 Jahre mit dir geredet. Und ich glaube, dann geht bei denen, haben manche echt komplett geschädigt, weil dann auch so ein Terror anfängt, weil die dann erzwingen wollen, dass die Frau vielleicht wieder zurückkommt oder sonst was. Ich rede jetzt hier überhaupt nicht böse auf Männer oder so.
Nein.
Aber ich habe echt ein paar Männer getroffen, die auch echt geschädigt, die ist einfach, wo die Frauen dann auch mit Spielchen anfangen. Und Psychoterror, narzisstisch und toxisch ging das dann ab.
Und das ist so schrecklich, wenn das in Beziehungen so
wenn die Kinder
so
eingesetzt auch, also das gibt es natürlich auch umgekehrt. Liebe Männer, liebe Männer, macht euch keinen Kopf. Ich bin auf eurer Seite.
Da haben wir wieder
auch
was Gemeinsames, wir beide lieben Männer.
Ja, wir beide lieben Männer.
Na, also das, aber Männer sind komplizierte Wesen, Frauen auch.
Aber manchmal Frauen viel komplizierter, nichtsdestotrotz, weil Frauen setzen oft die Kinder auch für Machtspiele ein. Muss ich leider auch sagen. Aber wie gesagt, das gibt es auch bei Männern. Ne? Aber ich habe es halt oft gelegt, ich habe jetzt wirklich Männer kennengelernt, die richtig schlechte Erfahrungen mit Frauen, mit ihren Frauen machen, die so auch menschlich enttäuscht sind.
Dass sie dann aber auch verkrusten, oder? Dass das eben die Gefahr, dass Menschen nicht mehr offen sind.
Genau.
Und dann einfach gar nicht mehr.
Dann kommt ein neuer Partner, der Mann hat noch nicht abgeschlossen oder die Frau hat noch nicht abgeschlossen und der Mann hat eine neue. Dann klinken die sich ein und mischen sich ein und das ist immer richtig schwierig.
Nun erlebe ich dich als vitale, lebensfrohe, tolle, innerlich strahlende Frau, aber wir beide werden älter. Du hast gesagt, 58, in 2 Jahren bist du 60. Schluckst du manchmal, macht dir das ein komisches Gefühl? Das ist ja was, es ist ja ein Prozess in einem. Wir lieben das Leben, wir möchten gerne auch noch vital sein. Das ist so ein altmodisches Wort. Wir möchten einfach noch fit sein, wir möchten agil sein, wir möchten das Leben genießen können. Und irgendwann, das verdrängen wir ja, wird der Körper ein bisschen klappriger. Und irgendwann haben wir Rücken und sonst was. Wie gehst du mit diesem Gefühl um? Sagst du, scheiß drauf, so lange ziehe ich das durch und ich tue alles dafür, dass ich fit bleibe? Oder ist da manchmal so ein Grummeln in der Magen?
Naja, also tatsächlich ist es ja so, ich bin ja kein 100% gesunder Mensch.
Das ist nämlich, das wollte ich ja mit dir.
Ich habe ja ein paar Baustellen an meinem Körper, mit denen ich leben muss, schon seit Jahren. Und deshalb, wenn es dann mal zwickt oder wenn da mal was ist, dann ist es halt so. Ja. Ich komme damit klar. Ja. Ich habe ganz andere Probleme.
Und das hat dich ja auch stärker gemacht, glaube ich. Du hast so viele Sachen schon durchstanden.
Und ich muss mit den Sachen leben. Ich muss mehrmals im Jahr verschiedene Kontrollen machen, dass es nicht schlimmer wird. Und von daher ist so ein Zwicken am Rücken oder so, ist für mich mal gar nichts. Ne? So,
klar. Also ganz also ehrlich. Da kann ich gar nicht, das nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Da.
Mich kann da nicht so schnell umhauen. Und natürlich, letztes Jahr hatte ich einen großen Check in der Charité. Da sind auch Sachen rausgekommen, die fand ich mal überhaupt nicht witzig. Da sind dann auch ein paar Tränen gelaufen. Ich dachte so, leck mich am Arsch jetzt die Scheiße auch noch. Muss ich mal einfach so ganz klar sagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was nützt es jetzt? Ich will da nicht drüber nachdenken. Ich mache meine Kontrollen und über dann denke ich nicht nach, jetzt nicht, dass jetzt denkst, ich fange an zu heulen, die Spucke weg.
Nein, das
deshalb denke ich nicht über morgen nach, wie das ist. Ich weiß, wenn irgendwas ist, meine Kinder sind für mich da, hundertprozentig. Und Schein sagt, wann ziehst du denn auf den Hof? Wann ziehst du denn auf den Hof? Und dann habe ich gesagt, na, wenn ich dann irgendwann nicht mehr laufen kann, dann ziehe ich auf den Hof, weil dann kannst du mich schieben im Rollstuhl. So ironischerweise. Nee, ich denke tatsächlich da nicht drüber nach, wie das ist. Meine Mama, Gott sei Dank, habe ich die Gene meiner Mutter.
Das ist nicht, und ich meine, wer die erste Staffel gesehen hat und sich jetzt auf die zweite freut, ne? Wahnsinn.
Mehr als ich und rast mit ihrem Auto durch die Gegend und ist mit ihr, das 83, also das ist unsere Partymaus.
Mega.
Und ich würde sagen, also ich habe gute Voraussetzungen.
Aber das eine Thema ist das körperliche Älterwerden und bitte gestatte mir die Frage.
Natürlich.
Du bist eine schöne Frau, du hast gemodelt, du modelst weiterhin. Da ist es natürlich schwerer, dass die Hülle nicht mehr so ist, wie sie mal war. Natürlich ist man auch im reiferen Alter schön, man hat eine ganz andere Ausstrahlung, aber ich frage dich das als schwuler Mann. Du weißt ja, schwule Männer und Älterwerden ist auch so ein Thema für sich. Wie gesagt, ich bin ja offen für ein bisschen Botox und aber schneiden hätte ich, glaube ich, Schiss vor. Die meisten sehen aus wie Zombies und irgendwie.
Guck sie dir doch an, alle Katzenfrauen. Na,
ich sag nur, es gibt ja auch so ein paar ältere schwule Künstler aus Deutschland, wo man sagt, nee, also das möchte man auf keinen Fall. Ja, du weißt schon, ich glaube, alle wissen, über wen ich rede. Aber wobei, na, es gibt, das ändert ja nichts daran, dass es tolle Menschen sind. Aber das würde ich nicht machen. Aber das ist ja auch, glaube ich, eine Herausforderung. Wenn du unscheinbar warst und nie irgendwie nach außen gestrahlt hast, jetzt durch Schönheit, ist es, glaube ich, etwas leichter. Oder würdest du widersprechen? Ist das, weil das ist ja ein Prozess. Ich finde dieses langsame Älterwerden.
Ich mache mir gar keinen Kopf.
Okay, das ist das Richtige, weil ich glaube, ich mache mir viel zu viel Kopf.
Ich mache mir keinen Kopf, weil es ändert ja nichts. Weißt du, du kannst wunderschön aussehen, gehst über die Straße, fährt dir einer über den Fuß und dann hast du ein Problem. Ja. Weißt du so?
Oder fällt was
kannst dich erwischen. Ja, das meine ich ja eben. Ne? Ich kann es jetzt dramatischer sagen.
Ja.
Also Schönheit ist ja komplett vergänglich. Und letztendlich ist es aber so, ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr mal angefangen, so mit Botox. Ich habe ganz wenig Hyaluron. Ich habe eine tolle Ärztin gefunden, die dann gesagt hat, wir können da was mit Fäden machen und das tut überhaupt nicht weh, ist auch keine Operation und das habe ich gemacht und das finde ich total, bin ich total happy, weil ich sehe jetzt nicht gezogen aus.
Absolut
oder so,
nicht.
Null. Und das finde ich echt großartig. Das und dann mache ich dieses Glow-Infusion und das finde ich auch total ausreichend. Und wenn man sagt, ja, willst du jetzt jünger aussehen oder was? Dann sage ich mal, Leute, seid ihr dumm oder was? Mein Alter kann man googeln. Also was soll ich denn da? Ich habe nie mein Alter verleugnet, ich stehe dazu. Und auch da muss ich aber sagen, dadurch, dass ich nie Drogen oder mich alkoholmäßig komplett abgeschossen habe, ich trinke gern Wodka auf Eis, ne? Also ist auch mal so, dass ich mir auch mal einen gebe. Aber nicht so, wie viele andere das machen. Ich habe nie geraucht. Ich habe zwischendrin mal Zigarillo oder so. Kommt mir zugute im Alter, ist so. Dann denken viele, ja, die ist ja die ganze Zeit nur in der Sonne. Nein, ich bin auch nicht die ganze Zeit in der Sonne, weil ich ja sehr schnell braun werde. Das ist auch meine Natur. Ich habe ja eigentlich schwarze Haare. Und das sind Faktoren, die kommen zusammen. Aber ich stehe auch dazu, was ich mache. Und es war und mir auch ganz wichtig, letztes Jahr dazu zu stehen. Weil ganz ehrlich, also ich trinke ja 8 Liter Wasser am Tag.
Ich meide die Sonne
und ich mache das und das und das.
Aber sonst
habe
ich gute
sehen beschissen aus. Ja. Und ich möchte einfach, wenn die Leute, hey, du siehst so erholt aus, sag ich, ey, weißt du was, ich habe einen geilen Arzt, den kann ich dir empfehlen.
So
ich
soll
möchte,
das sein.
Ich möchte eine positive Empfehlung aussprechen können und deshalb stehe ich dazu.
Und da sind wir auch
Partner. Schief gegangen wäre, hätte ich auch nicht die Empfehlung ausgesprochen.
Sind wir auch Partner in Crime, weil ich stehe ja auch dazu. Ich meine, ich musste es ein bisschen lernen, weil zuerst, klar, wenn man irgendwie anfängt, ich habe da glaube ich schon angefangen, da war ich Mitte 40 oder so.
Ja,
also,
ich habe angefangen mit 57.
Na, und deswegen, also du hast ja viel später angefangen, weil ich deswegen mit Mitte 40 wollte ich da noch nicht zu stehen. Da dachte ich mir, wenn ich das jetzt erzähle, dass ich da schon mal das erste Mal Botox, obwohl wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt heute schon 20-Jährige, die sich Botox spritzen.
Also das finde ich ja auch tatsächlich wirklich
völlig
ganz,
krank
ganz
irgendwie, ne? Aber anderes Thema. Du hast erzählt, du hast im Leben schon auch ganz schön viele Prüfungen, gerade was die Gesundheit angeht, bestehen müssen. Also dir ging es immer mal wieder wirklich schlecht. Du hattest teilweise sogar auch mal eine Nahtoderfahrung, habe ich recherchiert. Also richtig krasse Sachen. Wir wollen da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Es gibt ja Dr. Google, also wer sich dafür interessiert, kann das ja gerne auch nochmal nachrecherchieren. Also eben
durch,
überall. Genau, drin, hast du ja auch geschrieben. Würdest du sagen, dass es im Nachhinein vielleicht sogar was Gutes hatte, natürlich nicht in den Momenten, weil das war die Hölle auf Erden, da bin ich sicher, aber dass du viel mehr dein Bewusstsein auch dadurch geschärft hast, wenn es dir gut geht, weil du eben auch in Anführungsstrichen teilweise durch die Hölle gehen musstest, weil du wahnsinnig viele schlimme Zeiten da in Sachen Gesundheit erlebt hast, dass du eher in der Lage bist, Glücksmomente zu genießen, oder hat das eine mit dem anderen für dich nicht so viel zu tun?
Also tatsächlich war das so, dass ich eben, wie gesagt, ich habe sehr früh viel gelesen und jetzt nicht nur Dolly
also
und
auch Geburg. Psychologiebücher und
ja, so alles querbeet, Zeitung. Ich habe ja mit 5 Jahren schon Zeitung gelesen.
Ja, du bist sehr wissbegierig, ne? Du
ja,
bist
ja, ich saug alles auf wie ein Schwamm.
Ein News-Junkie.
Und habe immer Nachrichten und das und gelesen ja. und so. Und habe auch gesehen, wie viele Menschen sich oder wie viele Menschen um mich rum auch schon als junges Mädchen unglücklich sind, weil sie an kleinen Sachen gescheitert sind oder weil sie sich auf Situationen oder Partner eingelassen, die ihnen einfach nicht gut getan haben. Und ich habe natürlich auch viele Menschen schon sterben sehen, gerade wenn du auf dem Dorf groß geworden bist. Einige meiner Freunde haben sich mit Motorrädern totgefahren und war die berühmte B1. Das habe ich natürlich dann auch früh auch Freunde verloren und habe gedacht, oh mein Gott, wie dankbar kann man sein? Und dann natürlich, klar, die Krankheiten, die Operationen, die Nahtoderfahrung, das hat das Ganze nur verstärkt, dass ich gesagt habe, ja, genieße. Und ich habe Situationen gehabt, auch finanziell zwischendrin dann mal, wo ich dachte, boah, scheiße, wie schaffe ich das? Aber ich glaube, wenn du trotz allem auch aus so einer Situation was Positives ziehen kannst, dann bringt dich das definitiv 100 Schritte weiter. Also viele bleiben ja in ihrem Schicksal und fragen sich, warum ich, warum ich? Ich habe mich einmal gefragt, warum ich, als ich diese ganz schwere erste Operation hatte, wo ich dachte, so, jetzt ist vorbei, ich sterbe jetzt, wo der Arzt auch sagte, wir können Ihnen nicht sagen, wie wir operieren, Sie müssen sofort operiert werden.
Also und schon auch dieser Moment, wo man hadert mit seinem Schicksal, genau. Wo man sagt, das ist,
genau, und dann habe ich gedacht, warum ich? Ne? Und dann hatte ich auch überlegt, meinen Kindern einen Abschiedsbrief zu schreiben und habe gedacht, nein, ich schreibe keinen Brief. Ich komme hier raus. Und warum ich? Ganz einfach, weil ich diese Last tragen kann. Das können viele nicht. Und ich nehme das an. Und deshalb werde ich das schaffen. Und dann habe ich das Ganze durchgezogen. Und da hat es mich einfach zur Kämpferin gemacht. Ich lasse mich durch diese ganzen Sachen, die mir passiert sind, gesundheitlich. Ich habe ja 13 Operationen mittlerweile hinter mir. Da lasse ich mich nicht mehr unterkriegen.
Und ist das nicht auch was Tolles, wenn du mit so einer Vita dann heute auch diese unglaubliche innere Stärke hast, dass dich dieser ganze Firlefanz teilweise, wo wir uns ja noch vor 10, 15 Jahren,
drüber,
da kann man ja nur noch drüber lachen.
Und ja, über
das
alles,
ist, oder?
Ne?
Das
es gibt
ja eigentlich alles so ein Pipifax.
Wie oft ich sehe, wie die Leute sich das Leben schwer machen.
Ja,
Leute,
mit solchen Details.
Wacht doch mal auf. Ja. Macht mal eure, setzt euch mal auf den Boden und betrachtet mal das Leben aus dem Blickwinkel eines Kindes. Da sieht die Welt mal ganz anders aus.
Finde ich ein guter Übergang. Wie schaffst du es denn, deine kindliche Begeisterungsfähigkeit am Leben zu halten? Weil das finde ich was sehr Schönes, wenn wir das immer wieder hinbekommen. Weil ich glaube, es ist doch nichts Schöneres, als eine überbordende Begeisterung zu verspüren. Und das wird leider häufig, finde ich, mit dem Älterwerden weniger. Da muss ich mich auch manchmal konditionieren und sagen, Alexander, freu dich doch mal, das ist jetzt doch so toll, das ist doch so geil. Und das hatte ich jetzt gerade bei den 7 Wochen Sabbatical, da hatte ich so
viele
Glück.
Und jetzt
heute,
als ich die Tür aufmacht, hast
sowieso,
du auch gehabt, ne?
Da dachte ich mir, I love my life. Und nun mit Natascha hier ein Tête-à-Tête in ihren heiligen Gemächern. Ja, also wirklich, genau. Jedes Mal, du hast da ohne,
nee, das ist, glaube ich, in meiner Natur. Das ist in meiner Natur. Ich freue mich total.
Wir machen beide Jobs, die wir lieben. Also ich, da kann ich auch jeden Tag Purzelbäume schlagen. Also nur trotzdem habe ich Tage, wo ich rumjaule, rumjammer.
Tage, wo ich denke so, boah, scheiße, warum, ne, jetzt, oh, was mache ich denn jetzt oder was ist denn jetzt oder so. Das hat doch jeder.
Klar.
Also wenn du sagst, hey, happy life.
Und es ist alles so easy.
Nein, es ist auch ein harter Weg, den ich gegangen
nicht.
Bin. Ich
das
musste
Leben
sehr
ist
viele,
auch manchmal richtig scheiße.
Ich musste tatsächlich auch nach meiner Trennung, musste ich sehr viele Steine aus dem Weg laufen. Ne? Weil, ja, ja, hier, die hat ja hier, ne. Nee, ist eben nicht. Ne? Ich habe auch vieles verzichtet, damit ich in meine Freiheit sozusagen komme. Hört sich ein bisschen doof an, ist aber so. Und musste viele Steine aus dem Weg räumen und bin glücklich darüber. Und ich freue mich auch, wenn ich jeden Tag eben meinen Kaffee dann im Bett trinken kann und kann sagen.
So diese kleinen Glücksmomente.
Oh, es ist so schön aufzuwachen.
In deiner Höhle.
Ja, in meiner Höhle.
Wenn du die Möwen schreien.
Und wenn ich abends wieder ins Bett gehe, sage ich, oh, ich bin in meiner süßen, schönen kleinen Höhle.
Kannst du dich auch heute noch Träumen hingeben? Also der Schnulz-Song mit 17 hat man noch Träume. Natürlich, das finde ich toll, wenn man auch noch mit 50, mit 60, mit 70 Träume haben
ohne
kann.
Ohne Träume bist du tot.
Ich wollte sagen, es gibt Leute, die mit 70 noch ein Studium anfangen. Also hast du auch noch klarer
ja, klar,
Satz.
Natürlich.
Wenn du keine Träume hast,
wenn du keine
hast,
Träume
bist du
mehr
tot.
Hast, finde ich, bist du, kann das...
Innerlich tot, ne? Du ja, bist einfach
bist
abgestorben.
Tot, weil dann ist ja nichts mehr da. Also ich finde Träume wunderbar. Viele können sich die Träume nicht erfüllen, aber sie können sich für ihre Träume, die sie haben, in eine andere Welt beamen.
Ja.
Das ist möglich. Und Träume sind was ganz Wunderbares. Ich habe jetzt gestern noch, ich hatte versucht, Wilson zu erreichen, der hat aber gedreht, weil ich wollte, dass er mir jemand vermittelt, wo ich Schlagzeugunterricht nehmen kann.
Ja.
Weil ich habe, bevor Cheyenne geboren wurde, ich liebe einfach Schlagzeug spielen.
Jetzt guck mal, noch wieder ein Talent.
Ja, hatte ich angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Und dann bin ich eben schwanger geworden, musste das aufhören. Und dann hatte ich die anderen Bauchoperationen. Und dann konnte ich halt auch nicht weitermachen. Und vorgestern habe ich überlegt, ich will jetzt endlich verdammt nochmal Schlagzeug weiterlernen.
Go for it. Aber du hast ja gesagt, das ist, wird sicherlich ein kleiner Drahtseilakt, weil du ja so wahnsinnig viele Sachen hast, so viele Projekte, Termine.
Ja,
aber
Schlagzeug spielen ist doch kein wieder hier hinstellen.
Nee, stimmt, kannst du machen. Ja, ob sich
gibt
die Nachbarn darüber
ja,
freuen, ist eine andere Frage.
Ja, aber es gibt ja Schlagzeuge,
Frage,
die
ne?
Was ja nicht so, ne? Genau. Haus auf die Pets da.
Eine ganz schwere Frage, aber vielleicht fällt dir was dazu spontan ein, weil wir alle fragen uns immer mal wieder nach dem Sinn des Lebens. Stellst du dir auch diese Frage? Wenn ja, was hast du mal für dich daraus destilliert? Weil das ist doch eine der Urfragen, die wir alle haben. Warum sind wir eigentlich hier und was ist für mich der Sinn oder was ist generell der Sinn des Lebens?
Ich denke über solche Geschichten tatsächlich gar nicht nach, weil ich es sinnlos finde, darüber nachzudenken. Es
ist sinnlos, über den Sinn nachzudenken.
Aber warum ich auf der Welt bin, ist ganz einfach, weil ich ein geiler Typ bin.
Das lasse ich einfach so stehen und ich finde, da braucht man auch nicht weiter drauf. Nichts mehr weiter zu ergänzen.
Ne? Oder?
Finde ich super. Ist es für dich eins der wichtigsten Punkte, dass du auf deine innere Stimme hörst und auf dein Bauchgefühl? Weil du hast ja schon gesagt, auch deine Eltern haben dich so geprägt. Glaub an dich. Und bis heute ist das für dich einer der Leitsätze.
Ja,
hör auf dich und
ich
lieber Bauchgefühl als Kopf, weil viele sagen ja immer, ja, Kopf siegt manchmal über mein Bauchgefühl und da bin ich auf die Nase mitgefallen.
Nein, sollte schon ein bisschen im Einklang sein, aber ja. Bauchgefühl ist immer intuitiv bei mir wirklich richtig, wo ich dann auch so Sachen, sagen wir mal so, wenn Jobanfragen kamen, ne?
Ja,
und dann habe ich
ja.
mit meiner Agentur gesprochen und dann sage ich so, Leute, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl. Klar, ich finde die Show geil und so, aber ich habe das Gefühl, das könnte eine Besetzung sein, die in eine Richtung geht, da passe ich nicht rein. Ja, gucken wir mal, Verhandlungen super, Kohle super, super. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht, ich kann es nicht machen. Und dann letztendlich hatte ich recht, immer. Also solche Sachen auch. Also mein Bauch, ich habe ein gutes Bauchgefühl.
Und das ist doch toll, wenn man sich da irgendwie dran orientieren kann und das einen auch durchs Leben so ein bisschen manövriert, weil wir wissen ja alle, nichts ist sicher im Leben. Das ist sicher, dass nichts sicher im Leben ist. Das macht es ja auch spannend.
Ja, absolut, absolut.
Leider auch manchmal ganz schön anstrengend und nervig, okay. Aber nützt ja nichts. Wir sind fast am Ende, liebe Natascha. Ich muss es nochmal gucken.
Aber am Ende
Fragen.
Bin ich noch lange nicht, ne?
Also wir haben ja gerade erst angefangen.
Ich muss ja heute noch kochen, ne? Morgen kommt die Familie.
Du. Na, du
heute wird noch vorgekocht hier.
Auch noch so eine philosophische Frage, aber auch das beschäftigt mich persönlich häufig. Wie viel in unserem Leben ist Schicksal oder eine Art Vorherbestimmung und wie viel können wir proaktiv tun? Weil wir alle haben natürlich auch Werkzeuge in der Hand, wir alle können den Hintern hochbewegen, niemand klopft bei uns an, du findest auch den Trauma nicht, der kommt hier nicht reingefallen, du musst ins Leben rausgehen, also man kann einiges schon steuern, aber ich bin auch der Meinung, einiges ist einfach, soll so sein, wie zum Beispiel, wie du deine Wohnung gefunden hast, das ist für mich im Universum ein Ding des Schicksals.
Aber ich glaube eher, das Leben wird eher vom Schicksal bestimmt. Natürlich.
Also schon.
Na klar, kann auch jemand neu ins Haus eingezogen sein? Ich weiß es nicht, ich verlasse nie meine Bude, geht zum Müll, steht da vor mir.
Das kann auch sein, stimmt.
Ja.
Oder im Treppenhaus, du sagst was, ne?
Ja, oder der Briefträger kommt, ich denke so, was für eine Granate. Und ich habe das Haus nicht verlassen.
Ich habe gerade ein bisschen
Ich glaube, das Schicksal überwiegt, ob positiv oder negativ. Schicksal kann ja positiv auch sein, muss ja nicht negativ sein. Ich glaube wirklich, das Schicksal führt dein Leben, muss ich wirklich sagen.
Und wenn du jetzt auf die vergangenen 58 Jahre mit ganz vielen Höhen, mit auch ganz schön viel Tiefen, wie du erzählt hast, es ging ja häufig auch schlecht gesundheitlich. Es ist eine Achterbahnfahrt, das Leben, wobei jetzt hast du gerade wieder also ein High, also du hast einen Megalauf. Was ist im Rückblick für dich da einer der wichtigsten Schlüssel, um so ein Leben zu führen, dass du sagst, ja, ich finde das gut so, ich mag mich selbst. Ich bin glücklich und zufrieden, weil da, klar, hast du halt gesagt, ist auch viel Glückssache, viel Schicksal, viel Vorherbestimmung, aber man kann ja auch sein Leben so ein bisschen selbst in die Hand nehmen und sich konditionieren, ne, wie wir schon vorhin drüber gesprochen
also
haben.
Also ich glaube, der Schlüssel ist, wirklich an sich zu glauben, auf sein Herz zu hören. Was möchte ich tun? Wie komme ich dahin? Mich nicht immer von allen beeinflussen lasse und schon gar nicht auch von Eltern, die einen Job aussuchen oder ein Studium, was man nicht machen will. Also man muss
Denkt, immer noch.
Und
du musst
auch junge Menschen müssen sich sehr früh lernen, durchzusetzen, auch leider gegen ihre Eltern, die einen anderen Weg für sie vorgesehen haben. Genauso in der Liebe. Keiner hat das Recht, euch reinzureden, wen ihr zu lieben habt. Keiner. Und keiner hat auch das Recht, euch zu erzählen, in welchem Körper ihr leben wollt. Keiner. Und da muss man sehr früh lernen zu sagen, stopp, bis hier und nicht weiter. Und das wird deinen Weg ebnen und deinen Weg auch prägen. Und wenn du mit dir selber glücklich bist, bist du auch im Arbeitsleben glücklich, dann bist du in der Beziehung glücklich, dann kannst du Glück weitergeben. Du wirst richtig, das trifft dich jetzt. Ne?
Ja, ich finde, nein. Also,
das glaube ich ist ganz
wichtig.
Ich höre
dir andächtig zu.
Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich früh zu lernen, durchzusetzen, für seine Sachen, die man machen möchte, für seine Ziele zu kämpfen. Da kannst du nur gewinnen. Und Leute, räumt die Steine weg. Jeder räumt Steine weg. Leute, die da ganz oben stehen, die super berühmt sind, die ganz viel Geld haben, die haben in ihrem Leben schon so viel Steine wegräumt, das halt räumt ihr von. Und jeder hat auch die Chance, was, würde ich jetzt mal sagen, aus seinem Leben zu machen. Jetzt kann man sagen, okay,
aber hinter,
wenn du am Arsch
man
der Welt
den,
liebst,
den Hintern
wenn du am Arsch der Welt lebst, wo das nicht, aber da ist auch das Ziel vielleicht zu sagen, okay, ich lebe jetzt auf einem Dorf, ich habe nicht viel Geld, aber ich hätte gerne das oder das. Es gibt ja auch andere Ziele, ne? Man muss ja nicht
immer
große Ziele haben. Das kleine
Erfolg
Ziel reicht ja auch vielleicht, wenn du einen Job beim Bäcker bekommst oder das sind auch die kleinen Ziele sind ja wichtig, nicht nur die großen.
Jeder definiert
oder
ja auch.
Für, sagen wir mal, oder ein großes Ziel ist ja für jemanden auch sowas zu machen oder da was zu machen.
Ich finde, das Wort Erfolg kann man für sich immer verschieden interpretieren. Also die einen sagen, Erfolg ist das.
Ist und der auch ein andere Erfolg, wird, wenn du sagst, ich habe 100 Jahre keinen Sport gemacht und jetzt schaffe ich einen Kopfstand. Ja.
Oder eben auch, ich finde, es ist ein Riesenerfolg, wenn man drei tolle Kinder großgezogen hat.
Ja, das sowieso. Also,
sowieso.
Entschuldige mal bitte.
Ja, eben.
Klar, also, hallo.
Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
Mach weiter so.
Bäm, Schluss aus und lass dich nicht beirren.
Nee,
und glaube an dich.
Ne? Ja, genau.
Liebe Natascha, ich wünsche dir tolle Quoten für die zweite Staffel.
Danke, danke. Hat Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, du hast ganz tolle Fragen gestellt.
Das freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Und ich danke nochmal ganz herzlich, dass ich bei dir sein durfte.
Immer wieder gerne.
Und ich wollte natürlich sagen, die zweite Staffel von dieser Ochsenknecht, da hatte ich eben gerade einen kleinen Aussetzer. Das muss ich natürlich nochmal erwähnen. Also ist jetzt zu streamen und ich bin sicher, das wird auch ein großer Erfolg. Und wir freuen uns auf weitere Staffeln.
Das wäre natürlich großartig. Und dann sehen wir uns wieder, ne?
Zur dritten Staffel. Ich hoffe das sehr. Also vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.